Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Tisch für drei, dem genussverliebten Podcast von Chefs Kulinar. Ich bin Ulf, mein Freund Andreas ist auch wieder am Start und heute geht es mal nicht um Betten oder Teller, sondern um Drinks, denn wir sind in der Hamburger Bar Le Lion.
Und damit dürfte fast allen Hörern und Hörerinnen klar sein, wer heute unser Gast ist. Der Erfinder des Gin Basil Smash, mittlerweile der am zweithäufigsten bestellte Drink der Welt, sagen die Kollegen vom Diffords Guide. Hier im Le Lion ist es auf jeden Fall der Bestseller. Und damit hallo und herzlich willkommen hier am Stammtisch, lieber Jörg Meyer.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Danke sehr.
Stammtisch ist ja gar nicht so ganz richtig. Wir sitzen nämlich tatsächlich wirklich an der Bar. Ja,
ich möchte darauf hinweisen, dass wir den Titel ändern müssen. Ne? Ja? Das ist drei an der Bar.
Drei an der drei Bar, genau. Ja, ja, ja. Eine Bar für drei sozusagen.
Eine Bar für drei, finde ich
ja.
Gut.
Ja, und ich habe gehört, das erste Mal, dass ein Barhocker hinter der Theke steht. Stimmt das?
Das stimmt. Vielleicht können wir die Gäste kurz einweihen oder die ZuhörerInnen. Ich habe gesagt, ich möchte mich in meinem natürlichen Habitat bewegen. Ich möchte hinter der Bar stehen, damit ich euch hanebüchende Geschichten erzählen kann. Dann ist mir aufgefallen, dass ihr immer mehr als eine Stunde macht. Da ich möchte doch sitzen. Also ich sitze zum ersten Mal nach 18 Jahren, wird hinter dieser Bar gesessen und jetzt, ich fange gleich an, weißt du? Ich kriege gerade voll den Flashback. Weißt du, an was mich das erinnert?
Nein.
An meine Großmutter Agnes Meyer.
Ich finde es gut, dass du, wenn du Andreas anschaust, sagst, es erinnert dich an deine Großmutter.
Nee, das geht mir um das Gefühl, weil wir hatten früher, wir haben einen Landgasthof.
Ja.
Und ganz früher gab es immer den Wirtestuhl, das war so in diesem L vom Tresen, wo man so an der Ecke sitzt mit den Stammgästen. Ja. Da gab es immer, weil meine Großmutter war sehr alt, sie konnte nicht mehr so gut stehen, aber sie war jeden Tag da. Die hatte dann so ein Trönchen da hinter dem. Das war sehr, das erinnert mich gerade sehr daran. Und rechts in der Ecke stand, im Plattdeutschen nennt man das ein Bullenpesel. Das war ein getrockneter Penis von Bullen, der lang geklopft wurde. Das war ein enormes Schlagwerkzeug. Also wer sich nicht benommen hat, konnte, das gab so ein bisschen nach. Das tat richtig weh. Der kriegte dann von Großmutter mit dem Bullenpesel so einen kleinen Reminder, dass man, der fehlt mir hier noch. Aber hast ansonsten habe ich gerade ein Flashback.
Wer hat denn den Bullenpesel deiner Großmutter bekommen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, er ist einfach irgendwann...
Aber wofür nutzt man den normalerweise?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich war sehr jung und das hieß immer Bullenpesel. Und der war auch so, da war so drum so ein Tape. Und das, also weil der so ein bisschen nachgegeben hat, aber eigentlich fest war, das ein hochgradig interessantes Schlagwerkzeug. Also wenn man so
den besorge ich mir jetzt
Reminder in die betrunkenen Gästeschaden prügeln wollte.
Weißt du, wir waren neulich, waren wir bei Horst Lichter. Das könntest du eigentlich mal Bares für Rares echt vorbeibringen. Ich glaube, spätestens dann wird Horst Lichter auch als erstes Mal in seinem Leben sprachlos sein, weil was ist das?
Ja. Wir haben auch gleich einen Handeinstieg für die Bar hier. Es geht schon um Penisse. Das ist normalerweise gar nicht meine Art und Weise. Ich bin normalerweise die letzte Bastion von Moral und Anstand.
Ja, das ist wahrscheinlich, ich glaube, die Bar für drei ist die erste Folge, die wir machen, die ab 18 ist.
Ja, das liegt vielleicht daran, dass wir vor 18 Uhr sprechen und da bin ich noch nicht ganz so im seriösen Modus. Ja.
Ach, du bist seriös nach 18 Uhr?
Ja, ich muss ja dann so reinkommen, wenn das hier losgeht.
Und in der Bar bist du seriös?
Ja, hast recht, nein, eigentlich nicht.
Zwischen 18 und 22 Uhr.
Ja,
danach wird es wieder unseriös.
Danach wird es wieder unterhaltsam.
Dann kommt die Happy Hour. Freunde, wir werden nachher noch sehr viel über Barkultur und Ausgehverhalten sprechen, über die Gäste hier im Le Lion, das Trinkverhalten unserer Gesellschaft, die Abstinenz der Gen Z, die ganz offenbar mit Wein, Bier und Co. wenig anfangen kann. Wir sprechen über das Abebben der großen Gin-Welle und die Sache mit der Mehrwertsteuer. Aber vorweg, was trinken wir denn, damit diese Folge nicht ganz so trocken wird, liebe Leute?
Open Bar also.
Open Bar?
Ihr dürft, was ihr wollt.
Andreas, was meinst du? Gin Basil Smash.
Ich würde auch sagen, Gin Basil Smash, oder? Aber ich würde sagen, solange Jörg jetzt hier den Shaker schwingt, lassen wir ganz kurz die Werbung laufen und dann geht's richtig los.
Na, wie wär's mit richtig cleveren Desserts und weniger Food Waste? Dann spitz mal die Ohren. Frischli hat da was für dich. Mit dem Konzept clevere Desserts bekommst du nicht nur Rezepte für einen ganzen Monat voller süßer Highlights, sondern auch jede Menge Tipps, wie du dabei Reste vermeidest und gleichzeitig deine Kosten senkst. Los geht's mit smarter Planung beim Einkauf, dann geht's weiter mit Lagerhaltung nach dem Motto First in, First out. Dazu kommen klare Zubereitungsvorgaben und einfache Tricks, wie du deine Warenausgabe noch effizienter machst. Das Highlight? Die Rezepte sind so aufgebaut, dass du Überhänge vom Vortag direkt weiterverwenden kannst. Einfach in neuer Form, neuer Geschmack, null Verschwendung. Ein echtes Plus also für deine Küche, für deinen Geldbeutel und fürs gute Gewissen. Klingt gut? Dann schau dir das komplette Konzept einfach an auf frischli-foodservice.de. Da gibt's alle Infos zum Download.
Wir wollen mit dir, Jörg, mal natürlich zu Beginn erstmal ein bisschen über deine Vita sprechen. Wie bist du eigentlich hinter der Bar gelandet? Ich glaube, du stammst aus, hast du ja eben schon gesagt, aus einer gastronomischen Familie aus Niedersachsen. Aber warum Bar und nicht Restaurant?
Ich habe das schon mal, also es ist immer es sind immer drei Gründe, die so mich in jungen Jahren dahin bewegt haben. Ich habe immer im Hotel, im Élysée-Hotel meine Ausbildung gemacht zum Kellner. Früher hieß es noch Restaurantfachmann. Ich habe das sehr genossen da. Es gab da so ein italienisches Restaurant im Inneren, das war früher das schöne Restaurant, das Gute. Da hat dann der Restaurantfachmann, also man durfte nicht viel machen als Azubi, aber immer so hinterher rennen und die Teller bringen und so. Und man ist mal nachts länger geblieben zum Aufräumen, sobald die Gäste und das Trinkgeld weg waren, sind die italienischen Kellner. Also erst ist der Restaurantleiter gegangen, hat gesagt, so Leute, ne, es waren sonst so italienische Kellner, bis morgen. In dem Moment, wo der letzte Gast gezahlt hat, als jene abgehauen, haben den Azubi angeguckt und gesagt, mach sauber. Ist man noch so ein, zwei Stündchen geblieben oder drei und hat dann alles wegpoliert und so. Und in der Zeit hat man immer sich den Backstage-Bereich mit dem Barteam geteilt. Und das Barteam, also mir sind über das Jahr oder anderthalb Jahre, wo ich in diesem Restaurant war, so drei Dinge aufgefallen. Zum einen war das Barteam wirklich, diese drei, vier Personen, war immer das bestgelaunteste Team im Hotel. Also wenn man so verschiedene Stationen durchläuft, man geht so morgens Frühstücksservice, da kriegt man ja nicht mal einen guten Morgen, sondern gleich Kaffee und so. Also das ist ja so, das ist eine andere Stimmung. Und in der Bar, die waren immer gut drauf. Dann haben die ein unglaubliches Trinkgeld verdient. Das war nicht von dieser Welt, viele tausend Mark. Also die haben definitiv netto mehr verdient als jeder Direktor in dem Haus und alle. Die haben so viel Trinkgeld gemacht. Und man konnte es nur erahnen, weil zu der Zeit musste Trinkgeld noch versteuert werden. Deswegen hat man da nicht so viel drüber gesprochen. Und dann muss ich gestehen, ich war jung und ich fand es sehr interessant, dass mir öfter berichtet wurde, dass man Telefonnummern, das ist banal, aber es hört sich schon cool an, da denkt man so, das ist aber interessant hier alles, da muss ich mal in die Bar.
Okay.
Und aber das, der Hauptfaktor war gute Laune und Trinkgeld.
Und wie viele Telefonnummern hast du denn jetzt hier, also kriegst du so in der Woche im Schnitt?
Nein, ich glaube, das habe ich falsch eingeschätzt als junger Mann und es ist auch nicht mehr so. Und
Es
besteht auch kein Bedarf, das herauszufordern.
Ist nur noch eine Telefonnummer pro Woche oder eine im Monat? Oder wie viele Telefonnummern gab es?
Ich glaube, die letzten, weiß ich nicht, 20 Jahre waren es keine. Ich weiß es nicht, aber vielleicht sende ich auch kein Signal. Also ich könnte mal auf Forschungsreise bei den jungen Kolleginnen hier gehen, wie so das Paarungsverhalten junger Bartenderinnen und her so ist, weiß ich nicht, aber... Ich weiß nicht, ob das noch ein Argument ist.
Wir werden ja bestimmt noch über das veränderte Gästeverhalten
und sowas sprechen. Aber ich wollte nur sagen, es gab drei Gründe. Der letzte war ein bisschen banal, aber ich war jung und
aber
kam aus Niedersachsen und kannte das alles.
Aber nicht. Zumindest die gute Stimmung und das gute Trinkgeld, das hat sich dann bewahrheitet. Aber warum dann Hamburg? Weil es hier so einfach ist, eine Bar aufzumachen, oder ist es das gar nicht?
Das weiß ich nicht. Also ob das jetzt hier besonders einfach ist, weiß ich nicht. Wenn ich heute eine Bar aufmachen würde, würde ich immer in die Großstadt gehen. Ich glaube, Bar ist, so wie ich es mag, eine sehr große Nische. Die bedarf eines sehr großen Publikums, damit man überhaupt genug Leute findet, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Wobei man da so eine gewisse Entwicklung natürlich mittlerweile erkennt und das eigentliche Thema der Bar, sozusagen Cocktails, hat ja die Bar verlassen. Das gibt es jetzt überall. Also man kann jetzt in jedem Restaurant, kriegt man einen guten Espresso Martini, einen guten Negroni und sowas. Aber diese eigentliche Idee von Bar, ich glaube, die funktioniert oft nur in sehr großen Städten. Oder zumindest ist das, was ich mag. International, Gäste, großer Austausch. Also wenn ich heute eine Bar öffnen würde, würde ich vielleicht sogar, wenn ich familiär nicht gebunden wäre, was ich hier sehr gerne bin, dann würde ich vielleicht sogar eher sagen, vielleicht eher London oder Asien oder irgendwas ganz Großes. So, damit wir das mal wieder richtig einahmen, was Bar bedeutet.
Was ich gedacht habe, als ich hier vorhin rein bin, ich bin, muss ich gestehen, das erste Mal hier und ich dachte, oh, kleiner als ich dachte. Es sind, weiß ich gar nicht, 80 Quadratmeter oder sowas? Größenordnung? Wie viel Plätze hast du?
Viel mehr ist es nicht. Also wir haben tatsächlich, habe ich noch nicht gezeigt, wir haben nur einen zweiten Stock. Also einen ersten Stock, also wir haben ein zweites Geschoss.
Eine Belletage?
Ja, heißt bei uns Pine Room. Die haben wir nach 8, 9 Jahren so offiziell eröffnet. Die kam später, die ist auch tatsächlich immer nur im Winter auf. Aber das Le Lion ist sehr klein. Wir haben also Maximalkapazität sind 45, 43 Sitzplätze. Wenn dann noch ein paar Gäste stehen, so ab 55 wird es doch schon ein bisschen enger.
Aber wenn voll, dann geht es ja auch draußen mal weiter, oder?
Ist das jetzt alkoholisch gemeint oder Füllstand der
Wie auch immer. Also es stehen ja häufiger wirklich mal Menschen vor der Tür.
Jetzt ist die Frage, ob die Nachbarn zuhören oder nicht. Also wenn die Nachbarn zuhören, würde ich sagen, dann grundsätzlich sind das alles nur Gäste auf dem Nachhauseweg. Also selbstverständlich wird der...
Nein, ich weiß, was er meint.
Ich auch.
Wir haben...
ich versuche nur gerade die Lizenz zu retten.
Nein, alles in Ordnung. Ne? Das darf ja. Es ist gar nicht, wir laden draußen ja ein. Wir haben tatsächlich so jetzt gerade zur Winterzeit. Im Sommer ändert sich das ein bisschen, weil wir so Terrassengeschäft haben und dann ist draußen auch ein bisschen anderes. Da haben wir sozusagen mehr Plätze dann auch draußen und hier die erste, also das Erdgeschoss. Und aber auch im Winter, auch wenn wir doppelte Kapazität dann haben, ist es wirklich Freitag, Samstag immer so, dass wir meistens irgendwann eine Schlangenbildung haben, weil wir nicht mehr so viele Leute reinlassen können. Und dann versuchen wir das eigentlich möglichst charmant zu gestalten, indem wir draußen dann irgendwie einen kleinen Drink servieren oder zumindest gute Laune verbreiten und das Warten dann angenehm gestalten.
Deine Bar gibt es jetzt seit 2007, wenn ich richtig recherchiert habe. Den Gin Basil Smash hast du ein Jahr später erfunden. Wie kam es dazu und wann hast du realisiert, was dir da tatsächlich geglückt ist?
Also 2007 haben wir aufgemacht im November und am Anfang war es auch wirklich nur dieser kleine Raum und wenn man sich mal umdreht, könnt ihr mal machen und nach hinten gucken. Was seht ihr?
Nichts. Ich sehe einen Vorhang und eine Stoffserviette.
Genau, es gibt, also was ich sagen will, es gibt keine Fenster.
In der Tat.
Und das war vor 18 Jahren schon so ein bisschen, das haben wir auch ein bisschen unterschätzt, glaube ich. Also wir hatten sehr viele Gäste, die reingekommen sind und sich ganz unwohl hier gefühlt haben. Das war irgendwie ungewöhnlich, dass die nichts, die können nicht, also das hat die irritiert. Und wenn man so eine neue Bar aufmacht in der Großstadt im November, war das natürlich voll. Dann kommt die Weihnachtszeit, Weihnachtsfeiern, alle reden, ja, das ist eine neue Bar, müssen wir hin und so. Dann ist das natürlich brechend voll. Also wir haben gleich gute Umsätze gemacht. Dann kommt der Januar. Da gab es zum Glück vielleicht noch keinen Dry January, weiß ich nicht. Aber das ist so ein Wording, war undenkbar. Was heißt denn hier Dry January? Nur Dry Martinis oder was? Auf jeden Fall, dann kommt so der Januar und dann ging es im ersten Jahr steil nach unten. Hier war nichts mehr los. Weil auch, es hatte wirklich so 3 Jahre gedauert, bis das hier sich einigermaßen abgehoben hat. Und dann haben wir, dann bin ich zum einen mit meiner Frau für so eine gute Woche einmal nach, weil die Eröffnungsphase war natürlich, wir haben ab April angefangen zu bauen und viel vorzubereiten. Und dann im November, also ich war, ich sag mal, wahrscheinlich ein gutes Jahr oder ein Dreivierteljahr sehr angespannt, hatte viel zu tun. Und dann, gut, war jetzt nichts mehr los. Dann habe ich gesagt, erstmal, wir fliegen mal nach New York und gönnen uns mal einen kleinen Kurzurlaub. Sind, ich weiß nicht mehr genau, 6, 7, 8 Tage dahin geflogen. Und ich habe da in New York einen Drink getrunken, der gerade so überall in allen Bars serviert wurde, weil der gerade so neu war, so cool. Und zwar hatte die Bemelmann Bar in dem Carlyle Hotel, wurde neu in Szene gesetzt mit einer neuen Karte von einer großen Barlegende, Dale Groff, zusammen mit der damaligen Bartenderin Audrey Saunders. Da sind so ein paar ganz tolle Drinks entstanden, so 2005 war das, glaube ich, oder 2006. Wir waren dann 2007 da und die hatten sich so ein bisschen verbreitet. Oder 2008 im Januar war es dann, ja. Und dann, da gab es überall den Whisky Smash. Und Whisky Smash war ganz früher in alten Barbüchern so eine Art Whisky Julep. Das ist ein Getränk mit extrem viel Bourbon, ganz viel Minze, nicht viel anderem, ein bisschen Zucker. Das ist der Julep. Und wenn man früher so ein paar Tropfen Zitrone reingemacht hat, dann nannte man das Whisky Smash. Das war eigentlich schon was für, also das war wie ein Martini, das war so für die professionellen Alkoholiker, wie man Alkoholismus charmant verpacken kann. Dann geht man in die Bar und sagt, machst du mir mal einen Mint Julep? So, haben wir ein Alkoholproblem? Nein.
So. Nur ohne, ist klar. Ja.
Und die hatten so diesen alten Klassiker neu verpackt, mit, also die haben das Rezept so geändert, die haben dann so eine halbe Zitrone zerschnitten, die wurde dann mitgestampft, dann kam die Minze da rein. Das war eine Art Whisky Sour, wo man die Schale mit zerdrückt. Dadurch gab es so Bitterstoff aus der Schale und dann hat man Minze dazu gegeben und das geshakt. Das war eine Art Whisky Sour mit Minze, sehr frisch.
So eine Mischung aus Whisky Sour und Caipirinha, nur mit Whisky-Basis, ne?
Ja, Caipirinha mit Mojito meinst du? Mojito, wegen der Minze, ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, Klassiker, da wechselt man gerne. Das ist das Zeug, was wir früher mal getrunken haben in den 90ern, genau. Und so, und den gab es überall, immer so auf Crackers und der war unglaublich erfrischend und lecker. Und ich habe den in jeder Bar getrunken, meine Frau auch. Und wir haben sehr viel davon getrunken. Und dann kam ich zurück nach Hamburg und haben wir sofort hier Whisky Smash serviert, weil das so lecker war. Also haben wir ab Januar 2008 Whisky Smash serviert. Und dann kam Gin ja, also wir dachten ja 2008 schon, mein Gott, wir sind auf dem Höhepunkt der Gin-Welle. Was ist hier los? Wir haben bestimmt schon 30 Flaschen, das ist ja Wahnsinn. Mehr geht ja gar nicht. Die Leute sind ja schon alle durchdrehen. Alle Barkeeper haben Gin für gut gefunden.
War das 2008 schon so gehypt, der Gin?
Also dachten wir, dann ging das Spiel ja noch weiter, dann kamen ja noch andere, aber wir dachten zu der Zeit schon krass, weil das so in der Bar zu der Zeit hatte so ein paar Gründe, Ich glaube, das war deutlich vor den Konsumenten, aber das war so, weil es gab so eine Cocktail-Renaissance ab 2000, 2002, so in New York und London, dass wir so viele alte Klassiker, Mixologie und das kam so ein bisschen wieder, so Qualität der Drinks, alte Drinks. Und früher war neben Rye Whiskey, der so einen neuen, ungeahnten Start gemacht hat, war halt auch Gin so die Cocktail-Zutat früher. Und deswegen gab es auch wieder viel mehr so Gin-Klassiker und so. Und ich glaube, es kam so langsam wieder, die Bars haben das geliebt. Gin war sehr beliebt und dann haben wir natürlich auch angefangen, weil unsere Gäste das schon immer mochten, haben wir dann statt einem Whisky-Smash einen Gin-Smash serviert. Also wir haben dann das Gleiche gemacht, halbe Zitrone, aber kein Bourbon, sondern Gin, Minze und so. Und das schmeckt auch sehr gut. Jetzt ist der Weg nicht mehr weit zum Gin-Basil-Smash, weil jetzt muss man nur noch die Minze austauschen und Basilikum nehmen. Und dann hat man keinen Gin-Smash, sondern einen Gin-Basil-Smash. Und das habe ich dann irgendwann, weiß ich nicht, im März, April oder so das erste Mal gemacht. Also müsste ich gucken. Also es ist auch nicht ganz datiert. Wir haben immer so einen Geburtstag für den Gin Basil Smash. Das ist der 10. Juli, weil das war das erste Mal, dass ich darüber geschrieben habe. Über das Rezept, dass das so ein Drink hier im Le Lion ist, der jetzt sehr erfolgreich ist. Ich habe geschrieben, hier ist der Gin Pesto. Das ist wie ein Gin Basil Smash. Wir haben in die ersten Wochen...
Ich finde Basil Smash ist der schönere Wort.
Das haben meine Gäste dann auch alle gesagt. In den ersten Wochen habe ich das Ding immer ganz stolz den Gin Pesto genannt. Das ist wie, weil, also meine Gäste kannten ja die Geschichte Whisky Smash,
ja.
Gin Smash und ich habe ihm gesagt, hör mal zu, das ist wie der Gin Smash, den du letzte Woche hattest, nur mit Basilikum. Der Gin Pesto. Die haben immer aber bestellt, gib mir hier diesen Gin Smash Basilikum, so. Also Gin Pesto fanden alle, glaube ich, affig.
Ja,
so.
Du denkst halt an Parmesan, Pinienkerne und lauter Stücke zwischen den Zähnen.
Das naja, ich war halt im Café Paris gegenüber, war Sommer, wir hatten die Öffnungszeiten schon gekürzt, es war so, hier war gar nichts mehr los. So, also im Mai, da fing das an, da war gar nichts, weil sobald dann in Hamburg das Wetter gut wird, geht natürlich alles Wasser, Außeneizer und so, klar. Wenn du dann noch kein Name bist. Und man muss dazu sagen, Innenstadt war früher so Kopfschuss, hier war gar nichts los. Also es hat sich sehr geändert, aber diese Ecke war... Also hier war nichts los. So, und das war dann im Sommer wirklich ruhig hier. Und dann hatten wir schon die Öffnungszeiten also sehr verkürzt. Und mein Tagesauftakt war immer, ich glaube, wir hatten zu der Zeit auch schon die Putzfrau entlassen, weil wir kein Geld mehr hatten. Wir haben erstmal Toiletten putzen und dann sind wir erstmal ins Café Paris am Kaffee getrunken. So mit dem Barteam da ein bisschen rumgelabert und mit den Köchen. Und dann bin ich immer bei denen ins Kühlhaus gegangen und habe so, weil ich ja angefangen habe zu sagen, wir müssen mal eine neue Sommerkarte machen. Dann habe ich so angefangen, Zutaten zu klauen, weil ich wollte das jetzt immer extra bestellen, weil du brauchst nur 5 Himbeeren, dann brauchst du ja nicht gleich eine Schale bestellen oder so, dann kannst du auch bei denen klauen. Dann hat man immer mit dem Koch geredet und ist dann ins Kühlhaus. Und die hatten tatsächlich so einen Tag, weißt du noch, da stand einfach unglaublich viel Basilikum rum, weil die, glaube ich, Pesto machen wollten. Und dann war ich so, hä, Basilikum, das sprang so einen an und dann dachte ich so, ja gut, vielleicht so.
Also, schmeckt ja auch, ne?
Warum nicht? Jetzt machst du immer hier mit Minze, wie schmeckt das eigentlich so? Dann haben wir das ja ausprobiert. Weißt du, das war ein ruhiger Abend. 2, 3, 4 Gäste saßen da, wo Andreas jetzt sitzt. Dann habe ich das hier so eingeschenkt. Es kommt so grün raus ins Glas und du hattest sofort von allen 4 dieses, was das?
Ja, klar.
Wollen wir probieren?
Geile Farbe. Ja.
Zum Beispiel, ja. Und dann ging das so langsam los. Aber das dauerte dann. Ne? Das ist so wirklich, also was toll war, war einmal dieser, wir haben früher einen, wir waren Stefan Berg, das ist gewesen, also der war früher Barkeeper in München. Und machte dann so einen Cocktail-Bitters-Brand, den gibt es immer noch, ist ganz bekannt, gerade in Amerika, das heißt Bitter Truth. Zu der Zeit war er noch Barkeeper. Er war in München, ich in Hamburg und wir haben wir reden über 2008, ich glaube Facebook wurde so 2005 aufgemacht in UK. So, also es gab noch keine sozialen Netzwerke so richtig, Twitter gab es schon, aber es hat in Deutschland so keinen interessiert. Und Leute haben Blogs gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt.
Ja,
aber
wir sind alt genug. Ja.
Ich dachte ja an die jüngeren Hörer.
Drei alte Männer in der Bar, wir wissen noch, was Blogs sind. Ja, auf
jeden Fall. Wir haben diesen Blog geschrieben und es gab tatsächlich nur so 2. Es gab einmal so ein neues Magazin, das kam irgendwann auch raus, das hieß Mixology. Die haben auch so einen kleinen Blog geschrieben und wir hatten wirklich viele Leser. Wir hatten so bis zu 1000 Leser am Tag auf so unsere komischen Drinks-Artikel und hatten einfach so wirklich alle kleinen Bars so als Leser und dann haben wir halt immer so Rezepte vorgestellt. Und ich habe dann halt am 10. Juli diesen Gin Basil Smash vorgestellt und da gibt es heute noch, glaube ich, diesen Blog, da sind so ganz viele Artikel drunter, auch von so, man kennt die ganzen Namen natürlich jetzt von den Kommentaren, weil man weiß, das war dann der Barkeeper von der Bar und der von der Bar und so. Und die haben das alle so kommentiert und gesagt, habe ich ausprobiert, ist geil. Finde die Gäste geil, geile Farbe und so, ist frisch. Und also das gab schon so ein ganz großes Feedback und dadurch wurde der so in dem Sommer in Deutschland schon extrem viel serviert. Mhm. Weil die Barkeeper das so aufgegriffen haben, das ein geiles Rezept fanden.
Und wann ist er dann so richtig viral gegangen?
Naja, dann ist
das über die Jahre.
Genau, es ist über Jahre und das ist auch so eine kontinuierliche Arbeit, die man da so ein bisschen rein. Also ich glaube, es kamen viele Faktoren da rein, die so auch Glück natürlich sind. Diese Barindustrie war ganz, ganz klein zu der Zeit. Es gab halt wirklich zu der Zeit zwei Messen in Europa. Mittlerweile gibt es, jedes Land hat vier und jede Stadt hat drei Cocktailwochen oder so. Also es hat sich ein bisschen verändert, aber früher gab es nichts. Da gab es wir hatten ja früher nichts. Aber da gab es in London. Kannst du einmal?
Ist nicht gekommen, egal. Ja, warum geht denn unser Jingle nicht? Tonmann, wir müssen Jingle machen.
Wir hören nichts.
Ja, schade, ich wollte gerade zum Jingle. Oh, den blauen, der war so gut.
Der war echt gut.
Okay, für den haben wir uns vorgenommen für Dead Jobs. Okay,
komm,
wir
jetzt ja noch einmal. Nur, dass Business geklappt.
Wir hatten ja früher nichts. Danke. Sehr gut. Das Wort hier gefällt mir.
Ja, finde ich gut.
Du weißt nicht, genau, wo du warst, ne? Doch, ich weiß, wo ich war. Barshows, ich war es kam nur in London und in Amsterdam, da ist man hingeflogen, da hat man so an dann diese ganze Branche, also waren dann so immer die globalen Vertreter und so, es gab gar nicht so Länder, das war alles noch am Anfang. Es waren vielleicht 200-300 Mann, die hat man immer da getroffen, auf den paar Veranstaltungen, die es gab, da hat man immer zusammen gesoffen, zwei Tage, hatte eine gute Zeit und hat sich kennengelernt und das war so ein bisschen mein Vorteil, weil ich habe super viele Leute international kennengelernt. Dadurch waren wir halt ganz schnell, ich glaube, ich habe da auch einen guten Job gemacht, tolle Vorträge gemacht und so. Und dadurch waren wir ganz schnell, wir haben aufgemacht 2007 und ich glaube Ende 2007 oder Januar 2008 waren wir auf der ersten Liste, die jemals veröffentlicht wurde für die Barindustrie. Das war das australische Bartender-Magazin und die haben eine Liste veröffentlicht, entweder die 50 oder die 100 besten Bars der Welt. Und wir waren Platz 5.
Wow.
Ich habe keine Ahnung warum, also ich habe mir dann angeguckt, wer hat die Liste zusammengeschrieben und das waren irgendwie 10 Leute und zwei davon, mit denen hatte ich mal gesoffen und einer war mal hier und dann denkst du, okay, scheint zu reichen, geil, es gab ja noch nicht, also das war so die, und ich bin viel gereist und habe viele Freunde in diesem Netzwerk kennengelernt, unter anderem zum Beispiel Xavier Padovani, der war zu der Zeit, das ist jetzt Pate meiner Kinder, guter Freund, aber zu der Zeit war das der globale Brand Ambassador. Das war der erste, da kam gerade diese Berufsbezeichnung auf, dass man das Marken Brand Ambassador also eingestellt haben, um dieses Produkt weltweit zu promoten. Und der hat das für Hendrick's Gin gemacht. Ja. Den habe ich kennengelernt. Dann Angus Winchester, der war das für Tanqueray Gin, Tanqueray 10. Und deren Aufgabe war, 150, 200 Tage im Jahr durch die Welt zu fliegen, in eine Stadt. Nachmittags ein Training mit Barkeepern zu machen und abends eine Party.
Und Amy Winehouse dazu zu bringen, dass sie Tanqueray in ihren Lead-Song mit reinbaut.
Das war vielleicht das Marketing aus, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Die fanden zum Beispiel den Gin Basis Smash mega, weil das ein großer Vorteil ist, dass es sehr einfach ist und dass es die Zutaten überall gibt und dass es eigentlich auch egal ist, welchen Gin man in Anführungsstrichen nimmt. Ja. Also hat jeder dieser Menschen von ihren 5, 6 Gin-Drinks, mit denen sie die Barkeeper mal überraschen wollten, die sind für mich rumgeflogen 2, 3 Jahre durch Europa und haben jeden Tag in irgendeiner Bar 10, 15, 20 Barkeeper in irgendeiner Stadt trainiert und jeder hat einen Gin-Basis-Match gekostet. Habe ich nichts für bezahlt. Das war meine kostenlose Brand-Ambassador, weil sie verstanden haben, dass man damit schnell Gin verkauft, weil das so ein juicy Drink ist.
Eigentlich geil, aber Frage jetzt, du hast kein Patent auf den Gin-Basis-Match, glaube ich nicht. Nee. Du bist wahrscheinlich kein Multimillionär geworden, ja. Weil man eben so einen Drink auch nicht patentieren kann. Weißt du, jede verdapperte, linksdrehende Schraube kannst du patentieren und gedöns, aber sowas ist dann halt einfach irgendwie allgemein gut.
Ich würde dir wahrscheinlich Herr Würth sagen, dass das nur bei rechtsdrehenden Schrauben so geht, oder mittelmäßig, weiß man nicht. Also ich weiß nicht, ob es so einfach ist, aber ich weiß, was du meinst. Aber jetzt muss man sich eine Sache vor Augen halten. Es gab lustigerweise mal so 1, 2 Ansätze guck mal. Du hast also eine Idee und die ist auch relativ einfach. Also erstmal haben wir jetzt gar nicht so eine Rocket Science gemacht, weil wir haben einen Boring Gin Sour.
Ja, aber
boring, haben wir boring. Mit Basilikum. Und dann, was dann hinzukommt, ist 2 Dinge. Ein tolles Netzwerk, dass das immer sich mehr verbreitet.
Ja. Aber weißt du, ich bemitleide dich gerade. Du kannst sowas wie die rote Farbe des Heinz-Logos kannst du schützen, weil es quasi Kreativität ist, schützenswert ist, dass diese rote Farbe vom Heinz-Ketchup genau so aussieht. So, und den Gin Basil Smash, den haust du halt raus und jeder darf mal.
Naja, aber jetzt, also was ich dir erklären will, ist, guck mal, Wenn jetzt ein junger, übergewichtiger Barkeeper, so wie ich vor 18 Jahren, einen neuen Drink kreiert, einen Huch, einen Gin Sour und der macht aus Versehen Basilikum rein, yuppie, ja? Und jetzt stellt er sich hin und sagt der Welt, Welt, ich habe den besten Drink der Welt kreiert und hier ist mein Patent. Dann werden von 500 Barkeepern in Deutschland 800 den Mittelfinger heben und sagen, was ist das denn für ein Idiot? Und wir werden nie im Leben dieses Getränk auch nur mixen. Also müssen wir das umdrehen und sagen, hier ist ein lustiger Drink, haha. Und dann probieren den alle und mixen den nach und dann findet man den immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer. Es dauert Jahre, 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 Jahre. Irgendwann wird er groß, dann gibt es irgendwelche komischen Journalisten, die fangen an Listen zu schreiben und so. Und dann kommt das zurück und plötzlich sagt die Hamburger Presse, ach, kommt das von hier oder was? Das dauert dann 7 Jahre oder so und dann irgendwie geht das dann so langsam los. Aber all das passiert ja nur, wenn du nicht der arrogante Idiot bist, der sagt, guck mal, wie wichtig ich bin, weil sonst wirst du nicht bekannt. Wie? Wenn du bekannt bist damit, dann ist es schade, dass es nicht geklappt hat, aber geht nicht.
Wie basisdemokratisch ist doch die Barszene.
Aber genau das macht ja dann auch was mit dem Standing von dir und der Bar überhaupt auch in der gesamten Barszene. Ne? Was hat das Absolut. Mit dir gemacht? Oder mit euch allen?
Ich glaube, das, wie gesagt, wir wollen ja nicht arrogant sein, weil dann sagen alle, was ist das denn für einer? Aber ich glaube schon, dass wir zu der Zeit ein paar Benchmarks gesetzt haben. Wie gesagt, wir haben diese, plötzlich gab es sowas wie eine plötzlich gab es Listen für Bars, plötzlich sind Leute rumgeflogen und haben irgendwie gesagt, hey, guck mal, das sind die besten Bars des Landes oder der Welt oder so. Wir haben dann in 2008 haben wir in New Orleans einen Wettbewerb gewonnen, der nannte sich, der war gerade neu, das war die größte amerikanische Cocktailveranstaltung, die Tales of the Cocktail, und da sind wir die beste Neuöffnung der Welt geworden. Dann gab es plötzlich ein Jahr später die 50 besten Bars der Welt und da waren wir 7 Jahre hintereinander gelistet. So kann man von halten, ich halte gar nicht so viel von, ich mag das überhaupt nicht. Also ich finde, weil wenn man sich damit auseinandersetzt, wie sowas
hilft,
so,
ja auch.
Ja klar, nimmt man mit. Also ja. Sind wir auch Niedersachse genug, um das nochmal mitzunehmen.
Wo genau aus Niedersachsen kommst du noch nicht her?
Komm her, aus der Ort heißt Bünne.
Bünne.
Das ist eine kleine Bauernschaft, das erklärt den Bullenpesel.
Ja.
Landwirtschaftlicher Bezug mit ein paar hundert Einwohnern vom Ort Dinklage und das im Kreis Vechta.
Okay, alles klar.
Ja.
So, und jetzt mal Butter bei der Fische. Wie viel Basil Smash verkauft ihr heute im Jahr?
Ich glaube, letztes Jahr waren es 22.000 oder 23.000. Ich habe mich genau geguckt. Wir hatten auch schon mal so Maximum Peak war ein, das Jahr da, also ein, ich glaube, letztes Jahr hatten wir ein bisschen Einbruch, weil wir so Terrassenumbauarbeiten hier hatten. Es geht knapp an die 25 im Jahr. Nicht, also haben wir 25 haben wir, glaube ich, noch nicht geknackt. Gucken wir, ob es dieses Jahr knacken.
Krass, was ist das pro Tag?
Das kommt ein bisschen auf den Tag an, weil Freitag, Samstag sind es mehr. Da sind es so 100, 150, 200. So sehr zum Leidwesen meiner Bart, die dann nochmal so ein bisschen sagen, oh Alter. Aber mittlerweile muss man sagen, es hat sich auch verbessert, weil sie verstehen, wie wichtig der Drink für uns ist. Und dann, man versteht mittlerweile, dass es halt gerade am Wochenende viele Erstbesucher gibt, die das natürlich einmal probieren wollen, was toll ist. Und dann, wenn sie es aber gemacht haben, dann wollen sie auch alles andere probieren. Und das ist gut.
Und wann hast du zuletzt einen getrunken oder hast du schon zu viele gemacht?
Lustigerweise vor 203 Tagen am Wörthersee. Da war ich nämlich tatsächlich eingeladen für die Cocktail Week Wörthersee, was eine sehr schräge, lustige Veranstaltung war.
Das war das mit dieser Bar auf dem Floß und dann.
Genau, das war wirklich um den Wörthersee gibt es eine Menge geiler Hotels und ich war am Hotel Schloss Seefels, absolutes Luxushotel, völlig flashy und die haben so ein ganz tolles Bootshaus. Und da haben wir dann so 3-4 Tage eine Tagesbar gemacht, wo ich halt schon Battle Smash gemacht habe und ein paar andere Drinks. Mit Daniel, der ist da vom Haus, haben wir noch so andere Drinks gemacht. Und das ist schon cool. Also dann kommt man halt so mit seinem überteuerten Riva-Boot angetüdelt und springt mal kurz raus. Und ich weiß nicht, wie so die Alkoholregeln beim Bootsfahren sind, aber ich hatte den Eindruck, dass es nicht ganz so hart ist wie beim
Nein, Sie sind im Echtsein ähnlich, aber wahrscheinlich.
Ich weiß, nein, es waren ja auch immer Fahrer und Trinker. Ja, das war ja immer getrennt.
Immer grundsätzlich. Aber unter uns, welchen Drink mixst du dir selbst, wenn du völlig ungestört bist und niemand zusieht?
Boah, das ist eine Frage der Situation und des dich umgebenden Alkoholangebotes. Wenn du in deiner eigenen Bar stehst, bevor sie aufmachst, dann trinkst du in der Regel keinen, weil wir normalerweise nicht trinken vor der Arbeit. Nach der Arbeit kommt es ein bisschen drauf an. Oder wenn du, es hat ja was damit zu tun. Ich finde, Alkohol trinken ist wie Essen oder so, das hat sehr viel mit deiner Stimmung zu tun. Mhm. Also wenn du die Auswahl hast, dann hat es ein bisschen was mit der Stimmung zu tun. Wenn du eine Flasche
hast. Ja, aber man hat hier immer so ein bisschen nochmal eine Mode, weißt du, so ich habe auch Gerichte, die ich gerne esse, häufiger esse, dies, das. Was ist das, was du dir dann gerne mal gönnst?
Ich trinke gerne Whisky Sour, Daiquiri, sehr viel so klassisch. Also was ich wirklich oft trinke, ist Martini-Cocktail. Das trinke ich immer nur mit meiner Frau. Also in der Regel. Das, wenn meine Frau und ich essen gehen oder trinken gehen, was wir gerne machen, dann trinken wir meist ein, zwei Martini als Aperitif. Kommt auch, ich finde, Martini ist so ein Großstadtdrink. Also Hamburg ist schon schwer, aber London ist gut, Hongkong ist gut. So, dann muss man Martinis trinken. Dann muss man auch in so überteuerten Hotelbars sitzen, wo Drinks dann irgendwie 50 Euro kosten und man denkt, geil, und dann nehmen wir noch ein. Ja, bestellt man noch so ein Barfood dazu und dann hat man plötzlich mit zwei Martinis und so einer komischen kleinen arrangierten Barfood-Kolonne hat man irgendwie 180 Pfund auf der Uhr und denkt, geht doch, ist doch alles. Man fühlt sich glücklich dabei und denkt, was für ein Erlebnis. Und man beobachtet die Leute und so, das ist geil.
Jörg, 25.000 im Jahr, kommt nicht irgendwann auch mal der Moment auf, wo du sagst, boah, ich will nicht nur dieser Gin Basil Smash Typ sein?
Und bin ich ja gar nicht. Also das ist ja so eine Frage der, wie man sich selber vielleicht fühlt, aber was man auch selber macht. Also ich weiß ja, dass ich es nicht bin. Wir haben zum Beispiel, wir haben mehrere Drinks, die aus dieser Bar kommen, die sich auch so eine leichte Verbreitung gefunden haben, also die man auch auf anderen Barkarten findet oder mit denen wir irgendwie so bekannt geworden sind. Teilweise kommen die von mir, teilweise aber vom Barteam. Was mir auch glücklich macht, wenn irgendwie unsere Damen und Herren jetzt irgendwie auch mal so Drinks haben, die so ein bisschen bekannter werden. Und es ist ja im Grunde genommen, es ist ja deine eigene Einstellung. Also wenn, also ich glaube, das Problem kennt jeder, der mit irgendwas berühmt geworden ist. Sei es ein Musiker, sei es, ne, wenn du jetzt, keine Ahnung, wer bist, du gehst auf die Bühne, jeder will das scheiß Lied hören. Was du alles so, der hat's nicht gespielt, warum nicht? Bist du blöd, das ist irgendwie die Karte gekommen. Ja, überlegst du kannst natürlich dann auch der Coole sein und damit brechen und so. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Bar aufmachen würde, ich habe das mal gemacht, das haben wir gerade verkauft an 25, aber ich habe mal die Boilerman Bar gegründet und dann wurde da ein Konzept draus. Und da habe ich zum Beispiel überlegt, ich würde gerne, weil da waren wir mit dem De Lyon schon ziemlich bekannt, zumindest so in Deutschland, ich würde gerne was machen. Jetzt ist es ja in der gleichen Stadt gewesen. Und ich möchte eigentlich mit den Leuten brechen. Ich möchte nicht, dass sie das Gleiche bestellen. Ich möchte nicht, dass sie jetzt sagen, ich war doch im Le Lion, mach mir mal den Drink. Da habe ich lange überlegt, wie geht das, ohne unfreundlich zu sein. Das Problem ist immer, unfreundlich sein ist einfach. Man kann immer sagen, mache ich nicht. Aber das ist, finde ich, nicht die Idee von Gastfreundschaft. Und dann haben wir zum Beispiel gesagt, wie Boilerman Bar machen wir anders. Wir machen so schnelle Drinks und wir haben keine Shaker. Gibt in dieser Bar, wir haben eine Bar gebaut ohne Shaker. Weil dann kommt jemand und sagt, ich hätte gerne Gin Basil Smash. Dann sagt man, geht nicht, wir haben keinen Shaker. Aber wir machen dir was Ähnliches. Oder was anderes. Oder? Also das hat wunderbar funktioniert. War auch ein ganz erfolgreiches Konzept. Oder ist immer noch. Und wie gesagt, mit der einen Sache ist man bekannt geworden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel heute eine neue Bar aufmachen würde, würde ich vielleicht auch sagen, ja, haben wir vielleicht mal kein Basilikum da. Weiß ich nicht. Oder vielleicht auch doch. Aber das muss man dann so ein bisschen abwägen. Aber muss das ja nicht immer erzählen. Aber hier ist das ja wirklich unsere Geschichte. Und unsere, warum nicht? Was spricht dagegen? Also was ist das Problem außer dein eigenes irgendwie?
An der Stelle will ich einfach mal einen Tisch für drei oder heute Bar für drei Klassiker raushauen. Was ist für dich Genuss, Jörg? Eher ein Geschmack, eine Stimmung, ein Moment oder vielleicht was ganz anderes?
Eine Stimmung.
Okay. Was ist?
Der kam trocken.
Was ist eine Genussstimmung?
Ja, er hat gefragt.
Ja, ja, aber geil. Weißt du, in fünf Jahren hat doch niemand so trocken auf die Frage antwortet. Die meisten können dann, oh ja, Genuss, meine Frau, die ist da, Sonnenuntergang, hast du nicht gesehen oder sonst was für ein Gericht. Und du so,
ja, aber das ist ja die Stimmung, oder nicht?
Sag, aber jetzt ja, gib ihm
meine
die Stimmung
Frau,
vor.
Sonnenuntergang, das ist ja alles nur Stimmung. Ja,
klar. Ich will jetzt wissen, welche Stimmung es ist. Ist es an der Alster sitzen mit deiner Frau und einen Gin Basil Smash trinkend?
Das könnte es auch sein, wobei man an der Alster selten den Gin Basil Smash zufällig dabei hat. Da wäre wahrscheinlich eher eine gut gekühlte Flasche Weißwein oder so ein kaltes Bier oder so. Weiß ich nicht, ich finde, es ist so, also Genuss ist ja wirklich, wo man sagt, das ist so eine gute Mischung aus den richtigen Leuten, der richtigen Atmosphäre. Den Teil können wir ja als Bar meistens beisteuern. Die richtigen Leute ist manchmal schon schwierig, weil wenn du mit einem Idioten kommst, dann wird der Tag eh nicht so gut. kann ich dann auch nicht mehr so viel daran erinnern. Lass es bitte nicht an mir aus. Das passiert dann ja auch oft genug. Und also ich finde tatsächlich, vielleicht ist das, ich kann euch vorwarnen. Ihr, guck mal, ihr seid Baujahr 76. Also sehr junge.
Oh, verrat das doch nicht.
Ja, jetzt ist es nämlich raus. Das sind die Pre-Gespräche geleakt. Ihr seid Baujahr 76.
Yes.
Ich bin deutlich älter, Baujahr 75. Also ich bin wirklich alt. Ich kann euch sozusagen vom Alter her kann ich euch.
Deutlich erfahrener.
Ich bin deutlich erfahrener. Ja. Was ich sagen will, was ihr irgendwann feststellen werdet.
Wir wollten mich auch erst kurz siezen eine Zeit lang. Ja.
Das hat mir auch grundsätzlich, erstmal hatte ich die Idee im Auftrag, aber dann dachte ich, komm, ich will doch die Hand reichen zur Jugend. Sie sind so schüchtern.
Oh, ist der cringe Typ, ey.
So, auf jeden Fall kann ich kurz den Dad-Joke nochmal.
Achtung. Ja. Yeah.
Auf jeden Fall, danke sehr. Auf jeden Fall.
Der bringt dich aber jedes Mal raus in der Joke.
Ja, jetzt habe ich mich. Eben hatte ich den Faden, aber jetzt habe ich ihn kurz verloren. Achso, was ich sagen wollte. Guck mal, wenn man älter. Also ich merke das mittlerweile das bei mir
so
selber.
Das ist auch so ein Teil des Alters. Das ist einfach, das mit dieser zerebrale Geschichte, ne? Das ist einfach dann ein bisschen random.
Ja, aber manchmal benutzt man die auch als Stilmittel.
Ah.
Weißt du, das ist so, oh, der ist so süß und das hat so einen Moment manchmal.
Soll ich die Telefonnummer aufschreiben? Ja?
Das ist eine andere Geschichte.
Aber jetzt lass Jörg mal da seinen Gedanken.
Jetzt habe ich fast schon wieder einen Faden verloren. Aber nein, ich kriege die Kurve noch, hoffentlich. Also, was ich zum Beispiel bei mir feststelle, ist, da denke ich viel drüber nach. Ist es eine allgemeine Entwicklung in der Gastronomie? Ich glaube ein bisschen ja. Ist es eine Entwicklung, die nur mich betrifft, weil ich älter werde? Vielleicht auch ein bisschen. Oder jetzt alt bin? Vielleicht auch ein bisschen. Ist zum Beispiel, ich war oft, also hört sich jetzt ein bisschen komisch an, also ich glaube, also bitte nicht missverstehen, ich bin nicht jede Woche Sterne essen oder so. Ne? Also, aber ich habe das auch viel, wenn man in der Gastronomie arbeitet und einen Laden hat, der auch viel, also natürlich war ich auch und auch viel eingeladen in solche, also sehr hochwertig und so. Und ich merke mehr und mehr, dass mich das immer weniger interessiert. Das heißt natürlich nicht, dass ich die Arbeit vieler dieser großartigen Kollegen nicht wertschätze, oder dass das nicht ganz fantastisch ist, was man da manchmal serviert bekommt und wirklich denkt, wow, weil das könnte man ja mit Genuss verbinden, wirklich diesen Moment, wo du dir irgendwas auf die Zunge legst und denkst, was ist denn nun kaputt? Und natürlich gibt es diese Momente, gibt es sie allerdings auch nicht immer in solchen Läden, finde ich so. Und deswegen meine ich, mittlerweile bin ich der Ansicht, dass früher hätte ich dir wahrscheinlich viel mehr bei Genuss über Produkt, über ein sensorisches Erlebnis erzählt. Ich merke, dass das immer mehr in den Hintergrund tritt. Nie ganz weggehen sollte. Also ich glaube, wenn man so einfach so oberflächlich oder banal wird, ist auch, also dann mache ich vielleicht den falschen Job. Also natürlich habe ich ein Interesse an Genuss und auch an sensorischen Erlebnissen. Aber wenn du mich wirklich fragst, was so ein positiver Genusseffekt ist, hat das einfach sehr viel mit einer Stimmung zu tun, mit den richtigen Leuten, mit einem Moment. Und nicht mit teuren Produkten, sehr viel Arbeit, also diesem Ganzen, was auch interessant ist. Für mich aber immer weniger.
Cool, aber während hier so rumphilosophierst, habe ich ein bisschen gerechnet. Wenn der Basil Smash bei dir 15 Euro kostet, ich glaube, da liegt der 16, oh scheiß Inflation, dann macht ihr auf jeden Fall so 300 bis 400.000 Euro im Jahr nur mit einem einzigen Drink. Das ist schon stark.
Ich schaff die anderen bald ab.
Das
Fokus. Fokus, Leute.
Ja, Konzentration auf die Kernkompetenz. Genau, die Grüße gehen raus an Roland Berger und seine Berater.
Genau.
Aber gäbe es deine Bar noch, weil jetzt muss ich auch mal versuchen, die Frage rauszukriegen, gäbe es deine Bar noch, wenn du nicht auf die Basilikum-Idee gekommen wärst, hättest du dann Corona überlebt? Was glaubst du?
Das eine, also die Frage ist schlecht gestellt. Das möchte ich dir jetzt nicht. Also das war keine Absicht natürlich, aber nee, das eine mit dem anderen nichts zu tun. Also Corona ist eine ganz andere Geschichte. Ob es die Bar noch geben würde, ich glaube ja. Also ich finde es einerseits schwer, sowas zu vergleichen, weil das ist so, wie es ist und damit ist man bekannt geworden und darüber, also da kommt ja einiges zusammen, diese ganzen Preise, der Ruhm, der Basilikum, dies und das. Natürlich macht das die Bar voll und das weiß ich auch. Und sie macht sie immer voller, weil das immer mehr sich verbreitet, weil wir immer mehr merken, dass Leute verstehen, so krass, das kommt aus Hamburg, krass, das kommt, das wollen wir jetzt mal probieren. Ich merke das lustigerweise, meine Frau hat eine tolle Agentur für Pressearbeit, die hat so ein junges Team. Und dann ist es manchmal, wenn ich so mit denen im Büro sitze und die sind wirklich so, du hast das erfunden? Und so, das ist so, also ich denke dann immer schon, ich habe das auch schon tausendmal erzählt und so. Kennt doch jeder, ist doch eh langweilig. Aber natürlich muss man fair sein, wir haben ja alle einen anderen und auch eine andere Zeit, wo man auch, und dann ist das schon, also das vergesse ich dann manchmal selber, vielleicht, dass das für viele Leute noch ganz neu ist. Und wir merken das hier, klar, dass immer mehr, also gerade international, gerade am Freitag, Samstag hier wirklich, das ist so dieses, ich bin in Hamburg, also wenn ich mich irgendwie für Alkohol interessiere, dann will ich jetzt diesen Drink hier mal probieren. Mhm. Dann muss man hier, dann kriegen wir auch so ein bisschen beleidigte E-Mails, nicht beleidigt, aber so, hey, ich will unbedingt Tischreservierung, sagen, machen wir nicht. Und dann, aber ich muss den, ja, dann komm einfach vorbei, ja, ins Voll ist ja, dann muss warten. Aber so kommen da trotzdem und so. Also es gibt schon einen enormen Traffic dadurch. So, wenn es jetzt kein Basilikum gegeben hätte, weiß ich nicht, wenn wir jetzt vielleicht trotzdem, wir haben ja auch so viele Auszeichnungen gewonnen. Also grundsätzlich sollte man als Bar natürlich für irgendwas stehen und sich mit irgendwas nach außen bekannt machen. Wenn man einfach eine Bar ohne Fenster in eine Straße vor 18 Jahren baut, wo kein Mensch hingeht und einfach denkt, ich bin ein geiler Typ und nichts für tut, könnte es passieren, dass man nach 3 Jahren die Tür nicht mehr aufmacht.
Ja, oder dass man eben dann so eine Sondersituation wie Corona eben einfach nicht übersteht, weil danach wieder ja, gut, auf
das
die
war Füße ja staatliche Dummheit.
Ja, so. Darüber kann ja. man, das ist immer eine Sondersituation. Aber
also in Hamburg besonders einfach, unserem Senat geschuldet.
Natürlich. Es hat einfach unfassbar viele gastronomische Existenzen gekostet von Leuten, die einfach danach auch nicht wieder auf die Beine gekommen sind.
Klar, das war auch für uns immer noch ein harter Cut. Und das ist auch immer noch so, dass wir das hart merken.
Aber ja. da möchte ich mal ganz kurz einsteigen. Corona, das hat das aus deiner Sicht auch das Ausgehverhalten der Menschen verändert? Und ist es?
Was glaubst du?
Ich glaube nicht, dass Corona Schuld an einem veränderten Ausgehverhalten ist.
Naja, guck mal, also geht ja erstmal gar nicht um Schuld. Also Schuld dem Schuld, Senat ja. der Politik, so viel wir finden können, wird leider nicht aufgearbeitet, kommen da alle mit durch. Ist erschreckend, wie das gelingt, dass man das nicht wirklich aufarbeitet und keine Köpfe röhren lässt in der Bundes- und in der Senat hier und so. Da hätten eine Menge Leute den Hut ziehen sollen und müssen für die ganzen Fehler. Das ist aber eine andere Geschichte. Aber grundsätzlich geht es ja nicht um Schuld. Also was kann der Konsument dafür? Der ist ja genauso wie wir. Also jetzt hast du ein Problem und musst zu Hause bleiben, darfst nicht mehr in die Gastronomie. Also natürlich macht das was mit deinem Kopf, wenn 3 Jahre lang so ein Ausnahmezustand ist auf allen Ebenen. Natürlich verändert das eine Gesellschaft, ein Ausgehverhalten, persönliche Vorlieben, natürlich. Also wie kann man jetzt diskutieren, aber
es muss doch irgendwann dann zurückkommen, meiner Meinung nach. Oder hat sich das jetzt
naja, aber wenn verändert? Du, guck mal, wenn du also ich glaube, das war so einer der krassesten Einschnitte, die man hatte in der Gesellschaft, weil irgendwie so massiv, dass wenn du jetzt irgendwie so eine Art, jetzt sind wir ein Podcast, ich kann das nicht visualisieren, aber wenn man so eine Art Zeitstrahl hat und dann ist so ein Megabruch, dann knickt er halt ab, ne? Dann ist das so, jetzt wird das anders. Wie? Können wir aber natürlich hat das ganz viel mit einer Generation, also wo sollen wir anfangen? Sowas wie die Clubs, Nachtkultur, Clubsterben, massiv, weil natürlich dir fehlen 2-3 Jahre in einer Jugend, also mehr, 4 Jahre in einer Jugendkultur, wo Leute nicht richtig ausgegangen sind, nicht richtig diesen.
Ja, und das auch das nie gelernt so viele, haben.
Genau,
ja.
das nicht. Und dann und einfach glaube, also, ich weiß zu Recht nicht, andere Interessen haben.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das sowas ist, dass man sagen kann, okay, wir haben ein gesellschaftliches Long-Covid-Syndrom oder sowas, ja. Oder, aber auf jeden Fall, es hat sich was verändert. Es kann aber auch sein, dass es an anderen Dingen liegt, dass es an Social Media liegt, dass man sagt, man möchte nicht irgendwie peinliche Bilder von sich auf irgendwelchen Netzwerken finden oder sonst was, ja. Aber ich bin ja auch Niedersachsen, deswegen habe ich vorhin gefragt, wo du aus Niedersachsen wegkommst, ja. Ich bin ursprünglich Gifhorner. Aber wir hatten halt unsere Landjugend-Drecksau-Feste. Ja? Da war ich froh wie die Hölle, dass da keiner damals eine Kamera dabei hatte. Also ich wäre ja bis heute erpressbar.
Mhm. Ja? Stimmt, da waren wir alle froh drüber.
Aber wie seid ihr jetzt durch die Zeit Corona durchgekommen? Seid ihr heute wieder auf dem Stand von 2019 als Beispiel? Wenn wir von 25.000
die Frage ist, was so der Stand? Also wir haben glücklicherweise immer relativ, also sobald wir durften, in Hamburg war das relativ lang sehr restriktiv. Die erste Zeit war irgendwie 8 Monate, mussten die Bars geschlossen bleiben oder 7, also was völlig irrsinnig, völliger Quatsch war und danach nochmal so lang. Wir hatten glücklicherweise eigentlich nie so, sobald wir wieder aufmachen durften, hatten wir eigentlich relativ schnell wieder Zustrom und es kann nicht sein, dass die Leute keine Lust haben zu trinken oder auszugehen. Natürlich gibt es ein paar Verschiebungen. Was man merkt ist, wobei sich das langsam, glaube ich, jetzt so seit ein paar Monaten wieder verändert, dass man gemerkt hat, dass die Leute nicht mehr so lange ausgehen. Zum Beispiel, das war gelernt. Also das will ich so um Mitternacht so langsam so. Und ich habe das so oft, wenn ich hier am Wochenende an der Tür stehe und dann ich rede halt einfach gerne mit Gästen, gar nicht, weil ich denen was von mir erzähle, sondern ich versuche mal so mit Fragen einfach zu verstehen, was passiert so? Wie sind Menschen drauf? Dann sagt man, na, wo geht's jetzt hin? Und früher, wenn du am Samstagabend um 11 aus der Bar gegangen bist, dann ist aus der Pistole geschossen gekommen, wo du jetzt hingehst. Also in die Pelikan-Bar, ins Palas und dann auf den Kiez oder weiß ich was. Und jetzt kommt immer ich nach Hause. Also, hä? Samstagabend? Bist du irgendwie, was ist los mit dir? Und also nicht alle, aber viele. Und das wird, finde ich, jetzt langsam wieder besser. Aber lange war das zum Beispiel so, dass du gemerkt hast, für uns jetzt nicht so unbedingt dramatisch, weil ich sag mal so ab Mitternacht, ab 1 Uhr ist immer die Frage, ob wirklich gute Gäste kommen oder ob das eher so ein Resteverwertung ist und du einfach nur eine Auffangstelle für, ob du ein soziales Projekt hier bist in der Innenstadt. Aber das hat man schon gemerkt, dass sich das sehr verändert.
Aber habt ihr seitdem auch deutlich früher Feierabend? Also ist es nicht mehr morgens um 4?
Es kommen dann so ein paar Dinge zusammen. Guck mal, du hattest ja über Corona massive oder seit der Corona-Zeit gibt es ja auch eigentlich dieses Wording in der Gastronomie, dass man sagt, man Schwierigkeiten, Personal zu finden und so weiter. Kann ich jetzt bei uns nicht zwingend sagen. Wir haben immer viele Bewerbungen und wir haben auch ein gutes Team. Aber natürlich, wir haben immer schon, glaube ich, sehr gut bezahlt und sehr gut so uns an, wir haben immer schon versucht, irgendwie die Leute, dass sie nicht so lange Schichten haben und so weiter. Du merkst natürlich zum Beispiel, dass die Leute einfach auch von der Personalseite gesagt haben, also es wurde immer schwerer, wirklich Leute zu finden. Früher war das kein Problem, Leute zu finden, die bis jeden Abend teilweise bis 4-5 Uhr gearbeitet haben. Und das ist schwierig geworden. Also Leuten zu finden, die sagen, hey, herzlich willkommen in der Gastronomie, du machst 4 Tage die Woche bis 5 Uhr morgens. Da wird die Luft langsam dünn. Also will nicht sagen, dass es das nicht gibt, aber es wird weniger.
Und wie siehst du die Bar der Zukunft und wie vielleicht auch den Club von morgen? Ich meine, wenn du jetzt so mit Leuten sprichst, mit Nachtschwärmern sprichst, du hörst dich ja um. Gibt es überhaupt solche Konzepte wie Clubs, wie Bars? Gibt es sie noch in 5 Jahren oder in 10 Jahren? Oder ist das einfach nicht so, weil sich einfach junge Menschen gar nicht mehr im Real Life kennenlernen, sondern nur über Tinder und Co.?
Nein. Was glaubst du? Ich glaube, also A, glaube ich, ist es egal. Müssen wir uns keine Gedanken darüber machen, wird schon weitergehen. Also weil das ist immer so, was weiß ich, was in 5 Jahren passiert. Das wird schon weitergehen irgendwie. Also natürlich gibt es große Strömungen, wo sich Dinge verändern. Aber ich glaube, was tatsächlich wieder mehr wird, ist, dass Leute sich, also das merkt man auch in ganz vielen großen Pressemitteilungen und in ganz vielen Dingen, die so angeschoben werden, gar nicht nur in der Gastronomie, dass der Bereich Erlebnis und sich treffen und so, dass da geht enormes Geld hin. Also das hört man eigentlich auch gerade in dieser ganzen Welt, jetzt kommt KI, jetzt kommt noch mehr Digitalisierung und da wird halt ein Gegenpol gesucht. Deswegen bin ich eigentlich relativ entspannt und denke, naja, also mir ist auch immer egal, ob es in der Branche schlecht geht oder so, weil ich bin ja nur ein kleines Unternehmen. Ich habe 10 Angestellte, ich muss 1 Million Umsatz machen, im Idealfall 2, das wäre toller. Das schaffe ich schon. Also von mir aus, das hört, also mir ist ja, also bitte nicht missverstehen, aber wir können sagen, keine Ahnung, wenn jetzt 30% aller anderen Gastronomen pleite gehen, ja, so ist das Leben. Also manchmal ist das so. Komm, musst halt zusehen, dass du besser bist oder gehst auch pleite. Das ist ja, so ist das Leben. Also dann ist das so.
Jörg, dieses ganze Thema Ausgehverhalten ist ja auch eine Generationenfrage, glaube ich. Ich habe noch eine Statistik gelesen.
Weil du jetzt immer in den Kiez gehst, ne? Ich sehe dich da.
Ich hab noch eine Statistik gesehen, nach der die Gen Z ziemlich abstinent lebt inzwischen. Zumindest in Sachen Alkohol. Kein Vergleich mehr mit den Ecstasy-Feinen, Millennials, mit der Gen X, mit den Boomern. 49% der zwischen 95 und 2010 Geborenen trinken gar keinen Alkohol mehr. Die Brauer jammern deswegen, die Winzer klagen. Wie ist das bei euch? Ist das hier ein alter Leute-Schuppen?
Also, ich würde kurz nochmal eine Zwischenfrage stellen. Wer hat die, wie nennt man das, Statistik gemacht?
Die Statistik kommt über die Startis, da habe ich sie gefunden, aber ich kann dir die Quelle nicht sagen, ich kann dir aber gerne nachliefern in den Shownotes.
Was ich nur so gelernt habe über die letzten Jahre, ist, dass also das ganze Statistikwesen, gerade wenn man ein Unternehmer ist, denkt man ja so, dieser Staat ist komplett irre, weil man so viel Zeit und Energie in öffentliche Anfragen für Statistik verschwenden muss, die dann, also was ich damit sagen will, ich würde nahezu keiner Statistik mehr glauben in diesem Land, weil das ist immer sehr, also da gibt es schon meist eine Agenda dahinter, wo man hin will, wer fragt und wie man fragt und so. Ja, es wird weniger Alkohol getrunken, ich glaube, das ist für jeden offensichtlich. Ich glaube, Verschiebungen sind in großem Maße natürlich hin zu zum Beispiel alkoholfreiem Bier, das ist ja so ein Boom-Produkt geworden, was jede Brauerei irgendwie einerseits freut, weil das geht viel und dann das Bier selber wird ein bisschen weniger. Ist ja mal preiswerter Alkohol wird weniger, also diese Volumen, das Volumentrinken wird weniger, aber ich glaube zum Beispiel qualitativ, weiß ich nicht. Also ich glaube qualitativ wird das mehr. Es wird weniger und besser getrunken.
Es wird tatsächlich mehr Geld ausgegeben für
das
Alkohol,
auch, das
aber von weniger Leuten konsumiert. Genau.
Ja, aber es wird besser getrunken. Und jetzt ist ja zum Beispiel, wo steht eine Bar?
Ja, eher an der Spitze der Nahrungskette. Also würde ich sagen,
ja. Muss ich mir Sorgen machen? Nein, es geht alles in meine Richtung, es ist perfekt. Also ich weiß gar nicht, wo ich muss noch anbauen.
Hast du ja eh nur 60 Plätze, genau.
Ja, siehst du. Ja,
so ist das.
Aber du hast ja gerade bestätigt, dass weniger Alkohol getrunken wird.
Ja, man muss das nur richtig einordnen.
Aber vielleicht auch von Gen Z, wie wir sie so schön nennen.
Ja, das ist wahrscheinlich so. Ich sehe das zum Beispiel, ich hab drei Kinder. Mhm. Der Älteste ist jetzt 18. Also ich glaube, also ich wüsste gar nicht, weil ich den mal Alkohol abtrinken sehen. Also das ist nicht so, dass er jetzt kategorisch dagegen ist, aber ich habe das noch nie wahrgenommen, dass er Alkohol trinkt. Der hat schon mal mit mir was probiert oder so, aber.
Aber weißt du, warum das so ist? Also jetzt nicht bei der
Person. Also ich glaube, da kommen viele Faktoren zusammen. Zum einen ist es ja ein großer Trend zu sagen, ich bin, man legt Wert auf Gesundheit, man möchte, es ist ja gerade, das ist sehr interessant, zum Beispiel gerade ist ja YouTube voll und so mit Geschichten wie krebserregend und wie schlimm jeder Tropfen Alkohol ist und so, da kann man ja, also kann man ja tagelang in das Rabbit Hole eintauchen, wenn man Lust hat. Da muss man ein bisschen wissen, wer das alles finanziert und welche Leute da Interesse daran haben und so und wer da welche Wissenschaftler bezahlt. Da gibt es auch große Studien zu, dass man da vielleicht noch ein Bein ein bisschen flach hält und so. Also Alkohol war immer eine harte Droge, muss man nicht verheimlichen. Ist immer, also die Grundsatzfrage ist ja, dürfen Menschen Drogen nehmen? Ich denke ja. Dürfen Menschen unvernünftig sein? Hoffentlich ja. Dürfen wir was machen, was jemand anderem nicht gefällt? Hurra. Also ich bin Team, jeder wie er will, solange die meisten Leute nicht nervt. Mhm. Und ja, es wird in der jungen Generation, glaube ich, weniger und bewusster getrunken. Teilweise auch ein bisschen, glaube ich, weil man sehr in diesem Wahn ist, sich über zu optimieren und alles zu tracken. Und ich glaube, da sind auch sehr krankhafte, teilweise andere Dinge dann, die sowas, so einen sehr zwanghaften Lebensstil, wo man sich gar nichts mehr gönnt. Weiß ich nicht, ob das so gesund ist, muss jeder selber entscheiden. Wird weniger getrunken? Ist es zum Beispiel bei uns so? Nein. Ich merke, dass wir sehr viele junge Gäste haben, die sich super viel für Cocktails interessieren. Jetzt sind wir vielleicht genau in diesem Bereich, weil wir da über hochwertig reden und über dieses, das ist ja nicht nur einfach Alkohol trinken, sondern ich habe die Kultur dahinter, das Wissen, es geht um Produkte, um das Zusammenbringen, um das Erlebnis, ich verkaufe ein Erlebnis, du bist hier, dann ist da die Bartenderin, der Bartender mit dem Gespräch und wir sind voll mit jungen Gästen. Ich würde vielleicht sogar sagen, es sind vielleicht sogar mehr als früher. Ich glaube, früher vor 18, 15 Jahren waren wir ein bisschen diese klassische Bar. Und jetzt sind auch wirklich sehr viele junge Gäste hier. Natürlich, also wir müssen ein bisschen aussortieren. Bei uns kann man erst ab 18 kommen. Manchmal müssen wir fragen.
Ja, das ist
kurz Ausweis sehen?
Schon okay, dann.
Das ist jung zu nehmen. Aber daran merke ich ja, weil ich es manchmal auch fragen muss. Oh fuck, ist er 21? So, das tut einem ja fast schon leid, wenn das hier in der Ehre jemand verletzt hat. Ich konnte es halt nicht erkennen. Und es wird weniger getrunken. Ich glaube auch ja, deutlich bewusster und weniger an der jungen Generation. Bei uns ist es nicht so.
Das Spannende ist ja, du hast gemerkt, ich habe mich echt mal vorbereitet auf diesen Podcast.
Ja,
ich habe
wirklich Statistiken. Ich glaube, es hat Andreas auch beeindruckt, weil so kennt ihr das nicht
von dir. Ja,
habe ich gesehen.
Aber ich habe mir einmal, muss ich mir mal die Gage auch verdienen. Hm. Und jetzt ist ja so, das mit dieser trockenen Gen Z, das ist nirgends so ausgeprägt wie in Deutschland. Die Franzosen, die Österreicher, die Schweizer. Ja,
vielleicht, stimmt das auch nicht alles. Vielleicht sind noch ein paar Leute dabei, die eine Menge Geschichten erzählen wollen und nochmal eine Statistik
rausholen. Möglicherweise. Aber tatsächlicherweise, es gehen ja, du kannst jetzt eine Statistik kritisieren, aber es gehen ja nicht alle in die falsche
Richtung. Das tue ich auch nicht. Ich sage ja auch, dass das weniger ist.
Und ich glaube wirklich, also wenn du jetzt guckst.
Aber was ist denn daran schlimm?
Ich finde es einfach nur verwunderlich.
Weil die Zahlen, es geht doch nur um das große Allgemeine. Das heißt, du redest davon, von irgendwie. Letztes Jahr gab es eine Million Liter Korn, jetzt gibt es 900.000. Das sagt doch nichts aus. Ich meine, ob da jetzt 100.000 billiger Korn oder irgendein, ist doch egal. Das ist ja eh dann nur Saufen, Alkoholismus. Ist für mich doch, auch für Gastronomie, scheißegal. Mhm. Weil Alkoholismus sollte uns nicht interessieren. Bedarfstrinken sollte nicht unser Businesskonzept sein. Das ist scheißegal.
Bedarfstrinken ist auch ein fieses Wort.
Ja, natürlich. Wirkungstrinken, Bedarfstrinken, Bildungstrinken war früher, bin ich mit dem Spiegel groß geworden. Hatte ich mal ein Interview, wo ich gesagt habe, habe ich früher gesagt, Wodka ist, was habe ich gesagt?
Nicht Bedarfstrinken,
das war so, da war der Gin-Hype gerade, da habe ich ein Interview gemacht mit dem Kulturspiegel, ich glaube Tim Becker, das ging dann so wirklich, weil das Wort, darauf haben wir auch einen Podcast gemacht, weil ich habe dann gesagt, ach ja, Wodka ist Wirkungstrinken, Gin ist Bildungstrinken. Und daraufhin haben wir sogar einen Podcast gemacht mit Stammgast, der hieß Bildungstrink. Leute haben das Wort abgefeiert.
Dann bin ich Bildungstrinker.
Siehst du, kannst du immer mit rausreden. Ja. Aber guck mal, Bar ist doch das. Zum Teil. Also ich finde halt auch, man muss den Ball auf. Es geht im Grunde genommen um die Idee, darf ich unvernünftig sein, darf ich Drogen konsumieren, darf ich mich berauschen? Ich bin der Meinung, ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel in diese wahnsinnig besprochene Hotelbar gehst nach New York, wo dieser Martini, der speziell zubereitet wird, kostet $25 oder 35. Und du trinkst ihn da und sitzt da in deinem Smoking und deine Frau hat ein tolles Kleid an und ihr trinkt diesen Martini. Ja? Was bedeutet denn der Martini-Cocktail? Ist purer Gin mit einem Tüdel drumherum kalt gerührt in ein Glas, was ein bisschen schöner ist. Wenn du die gleiche Menge Alkohol, 6 Cl harten Gin, in der Dorfkneipe dir einen Tumbler schütten lässt, sagst, mach mal 6 Cl Gin, dann sagt jeder, Alter, bist du Alkoholiker oder was? Jetzt gehst du in die Bar, zahlst das Achtfache, hast irgendwie einen schönen Typen mit einem weißen Barhemd, der da nochmal so mit so einem Stil das einschenkt und eine Zitrone drauf quetscht. Es ist der gleiche Ansatz, aber du verkaufst ein Gefühl.
Wie ist das?
Kaschiert Alkohol. Vielleicht kaschieren wir auch Alkoholismus oder einfach nur so einen Moment. Aber es ist ja, also die.
Und wir müssen zumindest stilvolles Trinken.
Ja, absolut. Also
oder ein Business-Konzept. Oder Flex trinken, würde man heute sagen, wahrscheinlich.
Deswegen ist ja eine Entwicklung weg vom massenhaft Alkoholtrinken, also für die Bar und für die Gastronomie, weil Gastronomie verkauft ja, also klar, es gibt den Ballermann, es gibt das Schützenfest Niedersachsen und so. Auch alles in Ordnung, auch ein guter Business-Case, müssen auch Leute ihr Schwarzgeld machen, alles in Ordnung. Aber für das, was wir oft unter Gastronomie verstehen, geht es ja nicht um billig saufen.
Richtig.
Also hier muss ich sagen, wir haben die Reeperbahn, da geht es manchmal schon ein bisschen darum, aber ist eine Geschichte. Ich mag es auch. Wir gehen tief rein.
So, und wie ist das bei dir, lieber Jörg? Wie viel trinkst du?
Alkohol? Das kommt sehr drauf an, aber ich kann da extrem gut mit umgehen.
Was trinkst du dann gerne?
Das kommt an, wo ich bin. Also wie zum Beispiel, ich trinke zu Hause fast gar keinen Alkohol. Nicht irgendwie dogmatisch oder so, aber ich habe wirklich, da stehen ein paar Flaschen rum, manchmal bringe ich wieder welche in die Bar, weil die werden eh nicht benutzt. Meistens trinke ich zu Hause ein Glas Champagner, ein Martini oder ein Wein, wenn wir Leute zum Essen haben oder ein Bier, aber es ist wirklich unglaublich selten. Und wenn ich ausgehe, dann kommt es ein bisschen auf den Anlass an.
Okay.
Und was hältst du von alkoholfreien Alternativen, von Virgin Cocktails?
Also Moment, das ist ein Unterschied.
Weinen, Alkohol. Ja, lass mich die Frage ruhig. Ich habe dir mehrere Möglichkeiten
zu beantworten. Ausnahmsweise höre ich zu. Das ist neu für mich. Das mache ich nicht oft, aber ich gebe dir jetzt mal die
Chance. Ja, stell dir vor, ich wäre eine Frau, hör mir einfach zu. Es lohnt sich am Ende. Also, was hältst du davon? Von Virgin Cocktails, von entalkoholisierten Weinen, alkoholfreien Aperitifs und solchen Dingen. Welche Rolle spielt es bei euch? Und was davon schmeckt dir?
Es sind viele Fragen. Ich muss das kurz sortieren, weil du vermischst das Gute mit dem Schlechten.
Okay, lass es sortieren. Was findest du gut?
Alkoholfrei trinken.
Alkoholfreies Trinken findest du gut? Ja.
Also, ich glaube, man neigt immer dazu, über Branchen zu reden. Ist das gut für die Gastronomie?
Das habe ich nicht gefragt.
Nein, ich sag nur Mann, nicht du als Profi.
Ich nicht, nee.
Ich wollte das nur gerade einbauen, weil I don't fucking care if it's good for the Branche. Yes. Weil mir geht es nur darum, ist es gut für meinen Laden. Ja, genau. Mir geht es nur darum, ist es gut für meinen Laden. Ich verkaufe extrem viel Alkohol. Wir verkaufen fast nur Cocktails, irgendwie fast 90% Drinks, dann irgendwie 8% Champagner, dann gibt es noch irgendwie 2 Bier und das war's. Mehr, also hier ist nur Alkohol. Und wir haben auch, muss ich fairerweise sagen, irgendwie noch 3% Essen und ganz bisschen alkoholfrei, vielleicht 1% oder weiß ich nicht. Also wir haben das da, es gibt alkoholfreie Drinks. Nicht viele, vielleicht, weil ich natürlich ein sturer, dickköpfiger Mensch bin, könnte ich viel mehr damit verkaufen, wenn ich das Angebot attraktiver gestalten würde. Ich glaube aber, dass es im Moment noch nicht so wichtig. Ich finde es wichtig zu sagen, ich kann was Alkoholfreies da trinken. Ich sträube mich dagegen, alkoholfreien Gin oder sowas auszuschenken, weil sowas gibt es nicht. Und das ist einfach überteuerter Scheiß aus der Lebensmittelindustrie. Aber alkoholfrei trinken ist toll und geht mir auch so, wenn ich in der Woche unterwegs bin und arbeiten muss oder so. Ich kann mir nicht jeden Abend 3 Drinks reinstellen oder 4. Will ich auch gar nicht. Und jetzt könnte ich natürlich, dann ist es so ein Abwägen deines Business-Konzeptes, womit wir sie Geld machen, was macht mehr Sinn, den Leuten überteuerten Quatsch zu verkaufen für 12 Euro, anstatt was Alkoholfreies für 6. Also Business-wise wäre das andere vielleicht besser, aber gut, muss man abwägen.
Wenn man nur von 1% alkoholfreien
Drinks... ich weiß nicht, aber es ist wirklich nicht mehr.
Gibt es dann noch so eine Art Bestseller unter den alkoholfreien
Drinks? Die alkoholfreie Basilikumlimonade ist hausgemacht. Hat was mit diesem Lokal zu tun. Also wir machen frischen Zitronensaft, ein bisschen Zucker, waddeln das mit Basilikum, wie den Basil Smash, lassen den Gin weg, shaken das einmal und geben Soda dazu.
Schmeckt und alle sagen lecker.
Genau. Aber ich könnte das auch mit alkoholfreiem Gin machen, der mich dann irgendwie 25 Euro kostet für ein Hydrolat, was eigentlich 40 Cent in der Herde, also weiß ich nicht, will den Leuten, doch ich möchte den Unrecht tun, weil es ein großer Scheiß ist. Und kann ich machen, dann fühlst du dich vielleicht, weil dann, ja, aber dann guck mal, dann fühlen sich deine Gäste auch so, als wenn sie was Richtiges trinken. Wo du sagst, ja, das ist ein Kopfthema. Also wer das braucht, wer sich dann einfach zugehörig zu der Gruppe Alkohol trinken, der fühlt, weil er jetzt alkoholfreien Scheiß trinkt und jetzt denkt, ich bin auch cool. Also wer so was, also ich übertreibe ein bisschen, ne? Aber wer sowas braucht, kann ich auch nicht helfen. Ist nicht meine Welt.
Und das bietest du auch einfach nicht an.
Und jetzt können wir lange gewissen, nee, bieten wir nicht an, aber jetzt können wir natürlich lange diskutieren, alkoholfreies Bier, ja, verkaufen wir. Finde ich gut. Ist halt so. Aber okay. Bei Spirituosen sträube ich mich.
Und alkoholfreier Wein? Hast du schon mal einen guten alkoholfreien Wein getrunken?
Ich glaube, nicht wirklich. Ich habe es sehr selten probiert. Ich war mal eine Zeit lang auch so ein paar für so Tastings so mal durchprobiert. Ich habe mal irgendwas getrunken von dieses. Es gibt so einen uralten, ganz bekannten, der das ein bisschen mit erfunden hat, dass du den Alkohol zu entziehen. Ich habe den dazu ganz viel im Angebot. Das war so einer der Vorreiter in Deutschland. Ich habe den Namen vergessen. Sag mal einen.
Kolonne 0?
Nee, das sind ja die neuen. Das sind ja so schon coole. Das sind die cool. Also die habe ich auch mal ein paar Sachen von probiert. Es gab so einen uralten, der schon immer
macht. Geiger?
Ich habe den Namen vergessen. Das gab es nicht bei der Weinquelle und haben wir mal so 10 Muster und haben. Also okay. Fand ich ein, zwei Vivo und da kann man trinken.
Ja.
Aber natürlich ist das nicht wie ein eleganter Riesling oder so. Aber trotzdem gut.
Und alkoholfreie Aperitifs und solche Sachen? Ist ja momentan auch ein großes Thema in vielen Bars, ja, die dann irgendwie keine Martini Floral und so Zeugs ausschauen. Ja,
Martini Floral ist tatsächlich so, finde ich immer, also diese Martini-Produkte sind immer so, die haben wir zum Beispiel früher viel in den Boilermann-Bars verkauft.
Mhm. Oder Crodino und was ist da?
Genau, Crodino haben wir sogar hier.
Echt?
Ja. Ist ja aber, das ist ein alter Klassiker.
Ja, aber du weißt, dass da nichts drin ist. Also da ist kein Stoff drin, da kannst du von trinken, wie du willst, ne?
Das sag ich ja, deswegen haben wir es auch hier. Ist ja einfach so ein uralte Bit, das gibt es ja schon seit 30 Jahren.
Ja, reicht nicht. Ich glaube, so 100.
Na sowas.
Ulf ist ja älter.
Ulf ist was älter, kommt der Andreas daher.
Also, fassbar. Grundsätzlich möchte ich überhaupt keine, ich möchte niemanden belehren, es soll jeder machen, was er will, das ist alles toll. Ich möchte halt ungern, ich bin kein, also dafür liebe ich Alkohol zu sehr und wie Alkohol gemacht wird und welche Leute das machen. Und alkoholfreie Spiritosen kannst du mich nicht mitkriegen. Aber ich mag, wenn Leute sagen, heute will ich keinen Alkohol trinken, ich trinke gar keinen, das ist wunderbar, habe ich kein Problem mit.
Also ich glaube, das Thema alkoholfreien lassen wir jetzt. Beenden wir hier.
Ja, da suchen wir uns einen neuen Gast für. Da finden wir irgendwann anders. Der hat da noch ein bisschen.
Nee, ich gebe Jörg recht. Also für das Business, was er hier hat, ja, ich bin bei dir, Jörg.
Gab es irgendwie einen Pitch? Hätte ich was wissen müssen? Wollt ihr davon was verkaufen? Oder
so? Nein. Ich habe eigentlich gedacht, dass du da noch ein bisschen, dass du da noch ein bisschen stärker einsteigst, aber ich kann doch deine Einstellung da voll und ganz verstehen.
Ja, das ist tatsächlich, okay. Da habe ich so eine, das ist mir wirklich scheißegal, das interessiert mich einfach nicht. Wirklich.
Das ist, als ob ich mit dem Fleischer über die vegane Wurst spreche, so ein bisschen. So fühlt sich das gerade an, aber es ist doch cool.
Ja, aber ich will es auch nicht disrespektieren, also wie gesagt, es soll jeder ja, machen, was ja ich werte es nicht. Ja. Also ich habe meine Meinung zu dem Produkt und halt wenig davon, aber wenn du es magst, mach's gerne. Servier den alkoholfreien Gin Basis Smash mit überteuerem alkoholfreien Gin. Nein. Ich schütte lieber einfach Soda. Dafür bin ich zu sehr, wie gesagt, das kann ich nicht. Dann nehme ich lieber einfach Mineralwasser, habe irgendwie 20 Euro gespart, speck genauso.
Na, Jörg, weißt du, ich bin ja als Journalist, bin ich so ein bisschen so Trüffelsau. Ich suche immer Trends und gucke immer, was sagt wer wozu und sowas. Und das ist einfach, momentan ist das einfach, ich sehe es als ein Trend, der größer wird und sowas. Und deswegen dachte ich mir, ich frage mal an, der sich mit sowas
vielleicht aus. Da gebe ich dir recht. Das haben wir eben schon gesagt. Es wird weniger Alkohol getrunken.
Ja.
Leute sind bewusster, Leute machen weniger zum Beispiel. Das merkt man vielleicht auch ein bisschen als Bar. Bei uns kann ich es noch nicht ganz so sagen, aber natürlich merkst du, dass dieses vielleicht so in der Woche nochmal sich 4, 5 Drinks reinstellen, ist ein bisschen weniger. Dann eher so 1 und 2 und dann was alkoholfrei ist, dass man anderen Morgen beim Aufwachen das nicht merkt und so. Das ist auch in Ordnung. Gut.
Jörg, was macht für dich einen richtig, wirklich großartigen Cocktail aus? Also ein bisschen Alkohol drin, muss schon sein, glaube ich, habe ich jetzt rausgehört. Was noch?
Naja, meines Tages ist eine Ball. Also, das ist jetzt.
Wenn du selber ausgehst, achtest du da drauf? Oder guckst du, wie er gemacht ist, wie er schmeckt? Wie er schmeckt, klar, aber.
Ja, also. Ist dir das wichtig? Am Ende des Tages, und das ist natürlich schwer, ist ja Geschmack. Ne? Also, es geht um eine Balance. Also, irgendwie sagst du, das hat irgendwas. Also, ich finde es immer toll, wenn das so. Wenn die Summe. Also, ich bin tatsächlich ein Freund von eher simpleren Sachen. Also, wenn es so ganz verrückt wird mit irgendwie sehr vielen Zutaten und sehr viel, dann bin ich meist der Meinung, das schmeckt man nicht mehr so wirklich raus. Also, wenn ich dann so 10 Zutaten sehe oder 8 und dann. Also, ich frage mich dann mal, warum? Ich schmeck's ja nicht. Also, wichtig ist am Ende des Tages das Ergebnis. Ich trinke was, ich habe es im Mund und denke, oh, wie schön. Und das ist ja, wie gesagt, Geschmack ist schwer zu definieren. Das hat ja auch viel mit der Tagesform zu tun. Manchmal ist es am Erbe nach was Frischen, manchmal ist. Es sind Dinge zu süß, die dann in einer anderen Situation nicht mehr zu süß sind, weil dann passt es gerade und so.
Aber du bist dann an der Bar so ein bisschen wie der Pizzaiolo aus Neapel, der sagt, die perfekte Pizza ist die Margherita. 3 Zutaten reicht.
Ja, absolut, völlig. Also bei Jim Bezos Match wären es 4.
Wenn die Zutaten gut sind.
Whisky Sour sind 3, Daiquiri ist 3. Ja, es geht. Margherita ist 3. Kann man machen.
Okay.
Ja, also ich habe immer auch Spaß gesagt, Königsklasse ist 2.
Drei Zutaten.
Ja. Weil, also es gibt ja immer noch, man muss dazu sagen, wenn du in die Bar gehst, gibt es ja immer die geheimen Zutaten. Das ist die Temperatur, die Verwässerung. Also das ist ein Unterschied bei, wenn du, guck mal, wenn du zwei Zutaten hast, nehmen wir so einen Drink wie, keine Ahnung, es gibt zum Beispiel den Hunter Cocktail. Das ist eigentlich so eine Mischung aus Roggenwhisky, amerikanischem Rye und einem Kirschlikör, sowas wie Cherry Herring. Das sind zwei Zutaten. Das Rezept liest man in irgendwelchen Büchern. Was soll das denn sein? Mixt man sich den und denkt, ja, schmeckt ganz okay. Aber jetzt ist so die Frage, welchen Rye nehme ich und welchen Likör? Jetzt geht es so, wenn ich jetzt von dem Rye statt 4CL5 nehme, von dem Likör, weil der ist ein bisschen süßer als der andere, nehme ich ein bisschen weniger. Und manchmal gibt es so einen Moment, wenn du zwei Zutaten vermehlst, wo du dann trinkst und denkst, oh, das ist geil, das ist so ein neues, wo kommt das denn her? Gibt es bei Spirituosen. Und deswegen ist zwei Königsklasse, weil da muss man sehr genau wissen, da sind keine Rezepte mehr. Da muss man wissen, welche Zutat man hat und wie die mit dem anderen funktioniert. Und dann kann plötzlich aus zwei Zutaten ein dritter Geschmack entstehen, wo man denkt, was ist das denn? Wo kommt das denn her? Mhm. Das finde ich geil.
Ich hätte
ist aber ein ruhiger Moment. Macht man jetzt nicht am Samstagabend in der vollen Bar und diskutiert das so. Da sagt man, gib mir Gin Tonic und
juhu. Ich hätte das mal bei einem Drink, der nur eine Zutat hatte, nämlich bei Rum. Und da hat man mir so eine Rumprobe gegeben mit so einem Rumglas, weil ich dann über so heißes Wasser gestellt habe. Dann habe ich den Rum getrunken mit, ich weiß nicht, 20 Grad, 40 Grad, 50 mhm. Grad. Das wurde immer wärmer und das wurde immer floraler. War ich auch, also fand ich.
Genau, also wie gesagt, die Geheimzutaten sind schon Temperatur. Ist.
Ja.
Und das, also guck mal, früher bei dem italienischen Restaurant, da hat man so, beim Italiener hat man die Tricks gelernt. Weißt du, wenn du schlechten Grapp hast oder schlechten Obstler, was musst du machen? Kühlschrank, 16 Grad. Alle so, oh, der ist so gut, wo kommt der her? wenn du schlechten Gabi, die Gabi hast, der irgendwie ein bisschen lame ist, eiskalt ins Crushed Eis und dann, also, oh, noch ein. Und wenn dein Prosecco nicht mehr schäumt, dann so aus dem Streuzucker, so diese drei Würfelchen ins Glas und plötzlich so Schmussierpunkt, Schäumung und die, der ist so schön. Also, wir wissen, also, was ich damit sagen möchte, die Geheimzutat wie die Temperatur, das Glas nicht vergessen.
Kommen wir mal weg von dem perfekten Drink, Cocktail, ja, was auch immer.
Stresst mich
auch. Was macht die perfekte Bar eine richtig gute Bar aus?
Was macht die perfekte Bar aus? Also ich glaube, muss ich einmal vorweg sagen, haben wir eben schon mal so ein bisschen auch gesagt, es gibt nicht so die eine Bar. Weil es ist, also Bar ist jetzt auch schon so ein Riesenthema. Ne? Es ist ja die Frage, wie die, also ich finde Bar, ich mag, wenn ich nach New York fahre, ich möchte in die Bemelmann Bar, die ist relativ groß, da ist ein Pianist, da ist eine kleine Bar mit gelangweilten Barkeepern, weil die so genervt sind von ihren ultrareichen Manhattan-People, die da immer abhängen und das ist ein Theater. Dann gibt's zum Beispiel, früher gab's hier in Hamburg die Old Fashioned Bar oder in Berlin den Rum Trader. Das sind so diese Bars, wo du reingehst und eigentlich hast du nur irgendwie 12 Quadratmeter oder 18. Da steht eine Person hinterm Tresen und dann sind da noch 12 andere Gäste. Der Laden ist bumsvoll und dann geht's um dieses persönliche Gespräch. Da musst du mit Leuten reden. Das ist so diese, also was ich sagen will, es kann so wunderbar unterschiedlich sein, so toll, weil manchmal geht's darum, irgendwie einfach sozusagen die Kulisse zu genießen oder auch die Größe und die, ich habe es früher genossen in der Harry's New York Bar bei Peter Kalweit hier in Hamburg gab's die früher. Ich habe es geliebt, man kommt rein, ein riesenlanger Mahagoni-Tresen und es waren immer 4 oder 5 Leute in weißen Barjacken und dann kam da ab und zu einer mit so einem Silbereimer, der hat das Eis aufgefüllt und das war einfach, ich habe gedacht, ich bin im Kino. Das ist heute im Schumanns noch so, man sitzt da und denkt, ey, das ist nicht alles nicht von dieser Welt. Dann rennt da immer noch Charles rum mit seinen 83 und gibt jedem den Mädels kneift er in die Backe, die Jungs, die er kennt, kriegen einen Magenhaken und einen dummen Spruch und man denkt, das ist doch alles nicht wahr hier. Was ist denn hier los? Und also sowas liebe ich. Ich glaube, wenn du mich fragst, das Erlebnis, also die, was, also weil den Alkohol trinke ich zu Hause.
Ich traue mich gar nicht, die nächste Frage zu stellen.
Dann lass es.
Was hältst du? Ja, okay.
Ja, einen hast du gut.
Digitalisierung.
Du merkst, ich sitze am Barmesser. Du musst ein bisschen nachdenken.
Hast du hier an deiner Bar irgendwas Digitales oder Automatisiertes? Weil das ist ja auch so das Nächste, was kommen wird. Oder Fertig-Cocktails? Traue mich gar nicht zu fragen.
Nee, kannst du ruhig. Ich glaube, das ist ein großer. Also das finde ich sehr interessant. Also jetzt gar nicht deine Frage, aber das
dass ich mich nicht traue, ja, okay.
Nee, also guck mal, lass uns kurz, da gibt's jetzt, also die Frage ist ja so, zum einen geht's um Digitalisierung, hast du gerade gesagt?
Ja.
vielleicht auch, weil so ist ein, ne? Chefskulinar, hier geht's ab. Hier ist Digitalisierung so. Oh, nein, ich will sagen, viele Gastronomen, ihr seid, ist ja euer Thema, ist doch ja, geil. Klar, ist ja auch wichtig.
Auch,
wichtig.
Klar,
zum Beispiel, was ich sagen will, ist, ich glaube zum Beispiel, dass, dass unsere Aufgabe ist, natürlich aus verschiedenen Gründen sich da stark Gedanken zu machen. Ich, in meinem kleinen Business ist, was Digitalisierung angeht, so von den wirklichen Arbeitsprozessen nicht wirklich relevant aktuell. Ich kann mir über ein paar Sachen Gedanken machen, was ich hier in Anführungsstrichen digitalisieren kann, aber lass uns die Kirche im Dorf lassen, das ist alles nicht so wichtig. Was ich zum Beispiel super interessant finde, ist Kassensystem. Wie kann ich dir, wie kann ich, ich finde, eins der größten Herausforderungen für Gastronomie ist, wie kann ich den Kontakt zum Kunden halten? Und zwar elegant und hochwertig, und wie kann ich dir ein Gefühl geben, dass wir dich wiedererkennen, dass wir wissen, wer du bist, was du gerne trinkst. Und da sind so Themen drin, auch, das hört sich immer schlimm an, ein Loyalitätsprogramm, aber das kann man auch sehr geil machen. Mit irgendwelchen QR-Codes auf dem Handy, mit irgendwelchen...
aber kann, machst du das?
Da sind wir gerade, wir haben gerade umgestellt auf Lightspeed und da sind wir gerade bei. Also, es ist quasi, es geht jetzt demnächst los.
Und was erhoffst du dir dadurch?
Im Grunde genommen, naja, ich glaube, eine Bar lebt von verschiedenen Faktoren. Ich glaube, eine Bar ist ein sehr spezieller, eine sehr spezielle Form der Gastronomie, die viele Leute komplett unterschätzen oder falsch einschätzen, weil sie ganz wenig mit dem, was Restaurants tun oder so, zu tun hat.
Ja, und es muss halt ein It-Place bleiben, ne? Es muss halt ein Ort sein, wo man hin will. Es muss eigentlich, die Schlange draußen muss sein, nur dann ist die Bar angesagt. Ansonsten ist sie halt...
Naja, aber die ist dann halt zum Beispiel nicht bei deinem Stammgast angesagt, der das zweite Mal nicht reingekommen ist, das dritte Mal der Hamburger, der mir sagt, was ist das für ein Scheiß hier?
Ja, klar.
Und jetzt musst du überlegen, wie kriege ich das hin, dass wir
dafür ist ja
zu den
zweiten,
Leuten...
Diesen, diesen zweiten,
aber der ist ja manchmal auch voll. Was machen wir denn da auch voll?
Hast du nicht einen zweiten Eingang dafür, so
ein Backstage? Nein, also, wenn, sage ich es dir nicht, weil wir wissen es ja alle, aber... So. Vielleicht gibt es einen, weiß man nicht. Aber... Wenn du lange genug kommst. Was ich sagen will, ich glaube, Gastronomie geht schon darum, zu überlegen, wie kriegst du dein Objekt über einen langen Zeitraum gefüllt? Sprich, der Abend hat im Idealfall 8 oder 10 Stunden, bei einigen Tagesgeschäften ja auch 12, 15 Operationsstunden. Wie kriegst du diese unterschiedlichen Momente und Gefühle gefüllt? Wie kriegst du die unterschiedlichen Tage und Situationen gefüllt? Ein Wochenende ist für mich nie das Problem. Da wollen alle... naturgemäß mehr trinken, aber auch sind viele Leute in der Stadt.
Frei nach Harald Junke, ich hasse Wochenende, trinken auch die Amateure.
Genau. In Hamburg ist es zum Beispiel extrem krass, wie viel, also ich glaube, wie viel hochwertige Gastronomie von Skandinavien lebt in dieser Stadt. Kann man sich nicht vorstellen, ist so stark geworden, wie viel Schweden und Dänen hierher kommen, die einfach sagen, wie geil ist das denn in Deutschland? Das kostet alles nichts.
Ja.
Die gehen in die besten Läden.
Nach dem fünften Cocktail sind die Kosten für den Flug auch wieder drin. Also, das ist
nein, wirklich. Also ist die, so. Die gehen, und das ist ein krasser Trendsport hier. Das freut mich. Also Wochen, wir haben lustige Vierer-, Zweiergruppen hier, die wirklich einfach Gas geben und richtig Bock haben, die einfach auf Krawall gebürstet sind. Und die kommen wirklich um 18 Uhr, die geben die gleich schon die Takt und sagen, ja, 19:30 Uhr müssen wir in Edmondo. Und dann, aber schaffen wir 4 Drinks bis da? Und du so, von unserer Seite kein Problem. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
Die Schinkenstraße für die Skandinavier, ich merke schon.
Ja, aber so auf so einem Level, das irgendwie lustig ist. Also ja, cool. Ist jetzt ein Extrembeispiel. Ne? Aber, und zurück auf die Digitalisierung zu kommen, das sind Sachen, wo wir, glaube ich, schon auch wir überlegen, wie, ne, wie kann ich damit, also was ich zum Beispiel super spannend finde bei Lightspeed ist jetzt, das muss ich gerade noch, wir haben gerade so ein Onboarding, also das muss ich...
Ja, ich merke schon, du hast wahrscheinlich so einen Brand Ambassador-Vertrag da bei Lightspeed dreimal genannt und dann gibt's da...
Kontaktiere mich bitte für einen Rabattcode, ja?
Irre der Typ.
Hallo. Nee, was ich geil finde, guck mal. Also, das sind jetzt erstmal so theoretische Konstrukte. Da gibt's so ein Modul, das heißt, glaube ich, Ready... Nee, wie heißt denn das? Das schalten wir gerade dazu. Also, was ich sagen will, du kannst jetzt... Du generierst einen QR-Code und wenn du den scannst, dann erscheint sozusagen auf deinem Mobiltelefon eine kleine Auswahl an Getränken. Die kannst du separat definieren, die ist nicht deine typische Auswahl. Du kannst ein kleines Online-Menü erstellen. Das ist eigentlich dafür gedacht, dass du so Pick-up machst. Ja? Jetzt habe ich zum Beispiel im Sommer, ich darf hier nicht so viele Tische hinstellen und so, aber zum Beispiel gegenüber sind so Bänke auf der anderen Straßenseite. Und manchmal ist im Sommer hier die Stimmung schon gut. Wie wäre es denn, wenn im Sommer ein kleiner QR-Code da so zufällig auf diesen Bänken ist? Zufällig. Ganz zufällig liegt er da. Und du könntest darüber einfach bestellen und sagst, ah, es gibt nur ein kleines Drinksmenü für draußen, vielleicht kommen die auch sogar to go in so anderen. Mhm. Und dann bringt dir einer noch 5 Minuten, kommt einer rüber und bringt dir so einen Drink.
So Central Park Style in der braunen Papiertüte.
Sowas. Also ich werde sozusagen das Cornern hier in der Innenstadt. Irgendwann wird wahrscheinlich bei Lightspeed die Funktion verboten, weil wir die Stadt hier verändert haben. Das ist mein diabolischer Plan, dass wir nach 3 Jahren sozusagen vom Senat eine Anhörung haben. Aber das sind so Momente, wo man denkt, das ist natürlich wichtig, sowas zu nutzen.
Jörg, was mir aufgefallen ist, als ich hier rein bin vorhin, ist, wie wenig Flaschen hier an der Bar sind. Und damit meine ich jetzt nicht uns drei, sondern das, was hier hinten dran steht, das sind vielleicht, ich weiß nicht, 50 Flaschen oder sowas, ein paar Rum, ein paar Whisky, aber die Auswahl ist eher klein. Ich hätte mir vorgestellt, okay, du hast vielleicht auch, I don't know, 50 Sorten Gin, 10 Sorten Handmade Tonic. Hattest du mal? Das ist vorbei? Oder?
Gin und Tonic ist vorbei. Das ist auch schon länger vorbei, so in verschiedenen Abstufungen. Grundsätzlich bin ich gerade sehr, ist auch, glaube ich, auch ein großer Trend, den ich wahrnehme und hier auch umsetze. Hat jetzt gar nicht so viel mit dem sichtbaren Rückbefehl zu tun, weil das ist ja eine architektonische, also Entscheidung, die wir schon vor 18 Jahren getroffen haben.
Die Flaschen sind nur Deko.
Nee, die sind benutzbar, aber ich könnte ja noch mehr hier vor dir stehen haben, die du nicht siehst. Also das ist
ja
nur das
Rückbefehl.
Ich wollte nur sagen, das ist ja eine gestalterische Entscheidung. Aber meine Entscheidung im Background ist seit einem Jahr, ich liste ganz viel aus. Ich fahre ganz viel zurück, weil was ich merke ist, dass es immer weniger um dieses komplett krasse Produktvielfalt geht, sondern um die richtigen Produkte und um wenige gute und wir stehen für Cocktails, damit dann tolle Sachen machen. Und ich reduziere Auswahl extrem, vielleicht extrem ist übertrieben, natürlich haben wir immer noch ein bisschen Auswahl, aber für das, was man vielleicht von der Classic Bar erwartet, sind wir bei einigen Dingen schon sehr, zum Beispiel gerade Scotch Whisky. Ist ein Thema, das ist sehr interessant in der Bar, aber auch sehr schwierig, weil Scotch-Trinker selber sind sehr nerdy und so, und das ist dann eine klassische Bar, ist gar nicht immer so der Plan, bla bla bla. Wir haben zum Beispiel gerade gesagt, wir listen alles aus, gibt kein Scotch mehr, außer aus einem Haus. Compass Box. Das ist ein ganz kleines Haus, in London basiert, macht nur Blended Whiskys, gar keinen Malt. Also die blenden auch Malt, aber die sind sehr nerdy, machen immer schöne Flaschen. Und wie sie es machen und die ganze Story, das ist irre. Und wir haben einfach gesagt, probieren wir mal. Wir listen 50 Produkte aus und machen nur, weil die decken die Geschmacksbreite ab. Es gibt
Wie viel Gins habt ihr noch da? Habt ihr noch 3, 4 dann? Oder
ja, nein, einen? Das sind schon mehr. Also Gin ist jetzt nichts. Also wir hatten mal so einen Top-Zahlen 70 oder sowas.
Und jetzt seid ihr wo?
Ja, vielleicht 9 oder 10 oder 11.
Okay.
So, da vielleicht können wir noch 2. Aber ein bisschen was braucht man auch, wenn man eine Classic Bar ist, weil es gibt auch schon so unterschiedliche Stilistiken, die man abbilden will.
Okay, aber die habt ihr noch, ja.
Ja, das ist auch wichtig. Ja. Also das möchte ich auch gar nicht. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, es gab ein schönes Buch früher mal, das hieß die 3-Bottle-Bar oder so. Also so sind wir nicht. Also das will ich auch gar nicht. Ich will auch gar nicht irgendwie so... Natürlich brauchst du eine Auswahl, es geht ja auch um, das gleiche ist hier rum auf dieser Seite, das sind vielleicht 20 und unten stehen auch noch ein paar. Natürlich brauchst du irgendwie eine gewisse, ein Jamaika rum ist einfach krass anders als von einer anderen Insel. Und natürlich brauchst du einen, der richtig overproof ist und ins Gesicht und dann brauchst du noch einen Rum-Anrecall, sonst kannst du einige Drinks nicht machen. Also man muss schon eine Auswahl haben, aber vielleicht braucht man dann nicht mehr 15 Bourbon, sondern nur noch 3 und nicht mehr, also... Wie gesagt, wir sind eine Nische. Ne?
Wenn jetzt auch diese Gin-Welle, diese Gin-Tonic-Welle so ein bisschen am Abebben ist, was kommt denn dann nach?
Bisschen? Ist weg. Das ist nur so ein Geplänkel.
Ja, du merkst, ich komm vom Dorf. Ja, also da, es gibt immer noch Leute bei uns, die trinken Gin-Tonic. Ja. Ja. Aber was kommt nach?
Das ist ja egal. Also für dich als Händler nicht oder für dich. Ich guck dir falsch an. Aber,
aber wie viel Gin-Tonic verkaufst du am Abend?
Lustigerweise jetzt wieder ein bisschen mehr. Aber weil, also guck mal, es gab so eine Gin-Tonic-Chronologie. Früher war das so, also erstmal war Gin-Tonic, haben nicht viele Leute getrunken, dann wurde Gin beliebter, dann gab es sowas plötzlich wie Monkey und so, dann haben die Leute gesagt, ich hätte gern Monkey, dann muss ich sagen, ist aber teuer, kostet irgendwie 20 Euro, 22 Gin-Tonic, ja, kein Problem, okay, viel Monkey verkauft. Dann kam das Ganze, ja, was für ein Tonic habt ihr denn? Oh, Thomas Henry, habt ihr nichts anderes? Ja, so ein, also mehrere Tonics eingelistet. So, dann wurde es immer verrückter, dann war so, dann kamen 4 Gäste auf den Samstagabend und wenn 4 Gäste früher einen Gin Tonic bestellt haben, war, man ging hin, sagt, was hättet ihr gerne, 4 Gin Tonic, ist man zurückgegangen, hat 4 Gin Tonic geholt. Jetzt waren wir in so einem Bereich, wo man so ein beratungsintensives Gespräch hat, wie beim Psychotherapeuten. Ne? Also, ich hätte gerne 4 Gin Tonic, da brauchst du 15 Minuten, um das durchzudefinieren, ne? Welches Eis, welches Glas, welche Botanicals, wie hätten sie es gerne, links, rechts, so. Da hatte jeder eine Meinung. Das ist alles wieder weg. Erst ging die Tonics wieder weg, hat keinen mehr interessiert. Alle sind wieder happy bei uns mit Thomas Henry. Und jetzt merkst du, dass der Brand Core Gin ist nahezu weg in der Bar bei uns. Also ich weiß ja nicht, ob ich für alle sprechen kann. Ich kann so von uns reden. Und jetzt ist es wirklich so, dass wirklich auch am Wochenende Leute sagen, will ich, mach mal Gin Tonic. Jetzt ist man auch mittlerweile so, dass man, erst früher hatte man gedacht, jetzt muss ich ja fragen, was? Und dann sagt man so, okay. Dann sagen die, okay. Dann geht man und bucht sein Haus Gin Tonic bei uns, das Rote, mit Thomas Henry. Und alle sind happy. Und natürlich gibt es ein bisschen was ist hängen geblieben. Gibt es ein paar, die nochmal einen Brandcall machen. Ist wenig geworden. Aber sicherlich gibt es Konzepte. Kommt sehr auf dein Konzept an. Keine Ahnung, wahrscheinlich, wenn du am Wasser irgendwo ein schönes Strandlokal hast oder so. Irgendwie, da werden noch Leute ein bisschen mehr Auswahl. Also es gibt so Momente, wo man ein bisschen, das ist auch in Ordnung. Will ja gar nicht, nur bei uns ist es nicht so.
Und was ist der Trend in diesem Sommer? Was kommt diesen Sommer?
Weiß ich nicht. Ist mir egal. Also,
gibt es bei dir einen Aperol Spritz? Bleibt es dabei?
Haben wir noch nicht.
Habt ihr nicht, ne?
Wenn das also, irgendwann mal Trend wird, holen wir das auch.
Okay. Kennst du nicht? Hast du noch nie gehört. Okay.
Ey, wenn das groß wird, dann steige ich ja auf.
Du ignorierst das Zeugs ganz bewusst, oder?
Das ist, ja, weil alles, das ist doch das Schöne am Kleinsein. Und das ist, man muss sich ja überhaupt nicht interessieren dafür, was ein Trend ist. Guck doch einfach, was bei dir funktioniert, worauf deine Gäste oder welche Geschichte du erzählen willst.
Ja, sprichst du wahr. Mhm.
Ist doch egal, was interessiert dich denn ein Megatrend, wenn du in der zweitgrößten Stadt von Deutschland 50 Plätze zu füllen hast, dreimal am Abend am besten, dann hast du 150. Also die finde ich schon. Muss ja auch keinen Aperol-Sprit verkaufen. Ist trotzdem, ja, ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung. Aber willst du, du hast ja eine philosophische Frage und das ist natürlich immer eine Gratwanderung, weil einerseits sind wir Dienstleister und wollen freundlich sein.
Ja, aber du hast ja vorhin, hast du von den Bänken rausgeschmissen, vom Corner, du konntest den ganzen scheiß Rathausplatz voll machen. Du musst nur da draußen einen richtigen Zapfhahn haben, dass da der Aperol-Spritz rausläuft.
Ich befürchte, dass dann auch mal einer vom Ordnungsamt kurze Anfrage stellt.
gib dem halt auch ein. Also so läuft es doch schon immer.
In Hamburg geht das doch nicht so.
Ach so, rein. Ich nicht? Ach, shit.
Nee, aber was ich sagen will, ist halt die Frage, ob du... Willst du da, also es ist ein Abwägen, aber willst du im, also was interessiert mich, was Trend ist?
Bloß nicht mit dem Strom schwimmen.
Darum geht's gar nicht. Also natürlich haben wir auch, also wenn du mich jetzt, also warum ich vielleicht da gerade ein bisschen drauf rumreite, ist, weil das ist natürlich so ein Klassiker, der immer im Februar, März kommen, die Anfragen der Journalisten, was ist denn der nächste Sommertrend? Ja. Und irgendwann denkst du, gut, wir haben die Geschichten 600 Mal erzählt, weil seit 10 Jahren sagt dann jeder, jetzt ist Gin weg, jetzt ist Wermut und dann, also, dann, wenn man ehrlich ist, denkt man, ist es wirklich so viel oder ist es nur gelabert der Industrie?
Wermut kam ja nie wirklich. Also Wermut war ein bisschen
da, aber
es war
Zeit lang mal so, einige anders erzählt.
Aber so groß ist nicht geworden.
Es
ist,
ja, aber weil, wie gesagt, du hast, und das merkt man über die Jahre, dass das oft ein Bubble-Gelaber ist von Brands. Ganz wichtig sind natürlich die Fachmedien, die leben halt von Anzeigenkunden. Also die müssen ein bisschen den Scheiß miterzählen, weil sonst schalten die keine Anzeigen. Also ist
ich auch schon mal gehört, ja.
Es ist in Ordnung, ist ja, aber ja, schon so, wenn man ganz genau ist, ist es ein niederträchtiger Grund. Und das ist halt so ein bisschen das Abwägen. Ne? Mhm.
Wir kommen so langsam zur letzten Runde, lieber Jörg. Aber ein Thema will ich tatsächlich noch ansprechen, auch weil du mit deiner Reichweite bei Insta und Co. ja schon so etwas wie ein inoffizieller Sprecher der Branche eigentlich bist.
Das war zu viel.
Wie siehst du das Thema Mehrwertsteuer? Kannst du es nachvollziehen, dass man Food geringer besteuert als Getränke?
Nein.
Klare Antworte.
Du dürftest es auch noch ein bisschen ausführen.
Achso, ich darf das ausführen.
Also,
mache ich mich ja unbeliebt.
Dafür bist du ja am Mikrofon.
Die Frage ist bei 7%, es gibt natürlich einige Restaurantbetreiber und das würde mich freuen zu hören, wenn du sagst, es gibt einige, die auch sagen, wollen wir nicht. Ich glaube auch, wäre clever, das gar nicht so, also weil ich glaube, da wird auch eine Menge demnächst emotional so, ich weiß gar nicht, ob man sich da einen Gefallen mit tut. Ich finde grundsätzlich, was ich schwierig finde, ist eine staatliche Einmischung. Da kann man lange darüber diskutieren, einige sagen, ja, aber die anderen europäischen Länder haben das doch auch und früher war das auch. Also ich finde es halt ähnlich wie die Corona-Politik, sehr kurzsichtig, lobbygetrieben und im Wording wird man so ein bisschen missbraucht, weil man sagt, hier, jetzt helfen wir der Branche, wo du sagst, nein, nein, ihr helft nicht der Branche, ihr helft Restaurantbetreibern, aber Bars, Kneipen, Clubs und so, die haben da gar nichts von. Die müssen jetzt nur auch die anderen, die jetzt mitbezahlen, eure neuen Mindestlöhne und was ihr da alles vereinbart habt, das dürfen wir auch alle mitbezahlen. Und wir haben auch über Corona keine 3 Jahre staatlichen Subventionen bekommen mit euren 12%. Es wurden auch nicht weitergegeben an die Kundschaft. Ausnahmen gibt es natürlich. Also das ist so, es ist halt ein Hilfspaket. Ich bin immer kein großer Freund, wenn der Staat Ausnahmen macht. Ich glaube, es wäre uns allen geholfen, wenn wir jede Form der Subvention gründlich prüfen und abschaffen würden. Dabei geht es gar nicht nur um Mehrwertsteuer.
Und was wäre aus deiner Sicht eine realistische, eine faire Lösung für Gastronomiebetriebe in Deutschland? 19 für alle oder 7 für alle?
19 für alle, klar. Also weil sonst machst du ja so Themen auf, wie soll das denn, kommen andere Branchen und dann gibt es wieder diese, guck mal, ich bin auf dem Land groß geworden, da war das größte Problem waren da früher immer, du hast die normalen Gastronomen und Restaurantbetreiber und dann gibt es so die Schlachterbetriebe und so. Das sind auch natürlich ehrbare, tolle Betriebe, die dann auch immer, die hauen die Caterings für 7% um die Ohren, die machen dann die Privatparty mit den Schnitzeln für den Endkonsumenten, ist natürlich 7% besser, weil er hat dann 12% gespart. Klar. Und der Gastronom, weil er irgendwie noch ein, also diese, allein diese, dieses auch aktuelle Handhabung, wie zum Beispiel bei Catering und bei Essen außer, also selbst jedes Essen außer Haus sollte 19% kosten. Jeder Döner sollte auch to go. Das würde Dinge meiner Meinung nach extrem vereinfachen. Und es würde zu deutlich weniger Steuerbetrug führen, der natürlich massiv ist. Sobald du natürlich so eine Tür aufmachst, dass du irgendwo 12% sparen kannst, dann wird natürlich beschissen, bis der Arzt kommt. Brauchen wir uns nichts vormachen, um das wird so sein.
Gut, wir haben einen Podcast der klaren Worte heute hier in der Bar gehabt. Und so kommen wir ja langsam auch zum Ende. Eine Frage haben wir hinten raus immer noch. Lieber Jörg, stell dir vor, du dürftest für 24 Stunden irgendjemand anders sein auf der Welt. Lebend oder schon verstorben, dürftest an dessen Stelle treten, dürftest an dessen Stelle tun und lassen, was immer du möchtest. Wer wärst du und was würdest du in diesen 24 Stunden machen oder erleben wollen?
Oh mein Gott, das ist eine ziemlich...
Du kannst Ulf zu mir sagen, ist in Ordnung. Du kannst Ulf zu mir sagen, ist in Ordnung.
Ulf? Achso, du meinst...
Du sagst, oh mein Gott.
Ja, vielleicht wäre ich gerne, oh mein Gott.
Achso.
Hatten wir das denn schon mal? Ist das übrigens eine Standardfrage? Stellt ihr die immer?
Ja, das ist der zweite große Klassiker.
Ach wirklich?
Ja, wirklich.
Du hast nie bis zum Ende gekommen. Ich habe ein paar Episoden, aber vielleicht habe ich nicht bis zum Ende so eingenickert oder so. Das ist mir nicht aufgefallen.
Auf mit eingenickert. Du hast einfach eine Aufmerksamkeitsspanne wie Song Goldfisch wahrscheinlich.
Das kommt drauf an.
Ja.
Ja, auf die Uhrzeit und so und auf den Drink. Ja.
Wahrscheinlich hast du einfach den Tisch für drei mit drei Shots begleitet. Ist auch egal. Wurscht. Also, 24 Stunden, irgendjemand anders. Wer möchtest du sein? Was willst du tun?
Das ist eine krasse Frage.
Ja. Also, weißt du, es gab
schon... Egal, was ich jetzt sage,
ich helfe dir ein bisschen. Es gab schon Leute, die sagten, ich würde gerne ein Instrument spielen, wäre gerne in der und der Band auf der Bühne, würde mir das geben. Oder es gab Leute, die wollten gerne Trainer sein von einem Fußballverein. Wir hatten einen, der war ganz quinsch, der wollte seine eigene Frau sein. Da habe ich gedacht, wie macht der das dann? Egal. Wir hatten schon Leute, die haben Kriege beendet. Wir hatten Menschen dabei, die in die Vergangenheit gereist sind. So, jetzt hast du genügend Zeit gehabt, um nachzudenken. Wer möchtest du sein? Und sagst du, es gibt nichts, was über Jörg Meier geht.
Das ist natürlich vermessen und nicht wahr. Es gibt wahrscheinlich einfach so ein Füllhorn an Ideen, die einen gerade kommen, wo es mir sehr schwer fällt, mich für eines zu entscheiden.
Du musst trotzdem.
Ich muss trotzdem.
Mhm. Vorher können wir nicht aufhören.
Ich weiß echt nicht. Warte mal, was wäre man denn gerne? Soll ich mich jetzt in so eine Bar sitzen? Ach so, guck mal, doch. Ich wäre gerne, jetzt habe ich seinen Namen ein bisschen vergessen. Warte mal. Ja, warte. Ich erkläre dir das sofort.
Ja, klar.
Warte, wir trinken
also,
noch.
Habe ich noch eine Minute?
Ja, natürlich, klar.
Das ist jetzt
wir haben
eh
schon
drei.
Gezogen, ist
okay,
egal.
Gut. Also, ich erkläre dir die Situation. Es gibt ein großes Mysterium in der Barwelt. Gibt viele wahrscheinlich. Aber eins, was ich wirklich illustre finde. Und zwar geht es um den Pisco Punch. Der Pisco Punch ist der zweitberühmteste Pisco Drink, der in vielen Bars auf der Welt serviert wird, aber wahrscheinlich immer falsch. Kommt ursprünglich aus einer Bar in San Francisco, die hieß Banks, glaube ich. Wenn ich mich nicht The Bank oder so. Man muss ein bisschen zurückgehen. Wir reden über das Jahr 1800, ich glaube 95, irgendwann wurde diese Bar gegründet.
Goldrauschzeit.
Genau, sehr gut. Und man muss da zwei Dinge verstehen. Zu der Zeit war in den großen Städten in Amerika die Barkultur wirklich schon sehr hoch und exklusiv und es gab sehr viele reiche Leute und das waren wirklich erstklassige, hochwertige Etablissements. Das war auch so eins. Ich habe den Namen des Gründers vergessen. Tut mir leid, der wäre ich gleich gerne. Ich erzähle warum. Und dieser Mann hat in San Francisco diese Bar gegründet, aber die wurde sehr berühmt mit diesem Drink Pisco Punch. Wenn man sich heute Rezepte von Pisco Punch anguckt, ist es Pisco, Limettensaft, Ananassaft. Gut, Ananas war zu der Zeit schon noch sehr exklusiv. Und irgendwie ein Cocktailbitter, so ein bisschen, da war so ein spezieller Zucker drin. Man nennt das Gum Syrup. Das ist, wenn du Zucker mit, wollte ich gerade Bernstein sagen, das stimmt nicht, wie heißt denn das? Gummi Arabicum, das sieht aus wie Bernstein. Wasser in Gummi Arabicum in Wasser auflöst, dann nimmt das mehr Zucker auf. Das heißt, du kannst einen Zucker machen, der besonders süß ist, flüssigen.
Übersättigten Läuterzucker quasi.
Genau. Mhm. Hinzu kommt, dass Gummi Arabicum noch so eine Wirkung hat, ein bisschen wie Eiweiß. Das mildert Säure und es gibt so ein Schäumchen. Also, das war ein spezieller Zucker, ein Bitter, Limettensaft, Ananassaft, Pisco. Alles jetzt, wenn man das nachmixt, denkt man, das ist ganz lecker, aber viel mehr vielleicht auch nicht. Jetzt muss man wissen, über diese Bar wurden fantastische Zeitungsartikel geschrieben zu der Zeit. Und zwar nicht nur vom San Francisco Chronicle oder sowas, sondern wirklich aus den Gazetten der ganzen Welt. Von Paris, von London. Und die haben teilweise geschrieben, dass dieser Drink das achte Weltwunder ist. Der ist nicht von dieser Welt. Sowas hat man noch nie getrunken. Dann denkt man ja irgendwann, sag mal, was macht der da in den Drink? Dass erfahrene Journalisten aus London und sonst wo denn schreiben, dass das irgendwie der großartigste Drink der Welt ist. Was soll das denn sein? Dann gab es sogar irgendwann in San Francisco ein Polizeigesetz, das vorgeschrieben hat, dass du maximal 2 dieser Drinks innerhalb von 24 Stunden zu dir nehmen darfst. Mehr dürfen dir nicht ausgeschenkt werden. Dann denkst du irgendwann, was machen die denn in diesem Drink? Was ist denn daran so Besonderes? Man muss dazu wissen, San Francisco war zu der Zeit überschüttet wegen des Goldrausches mit Einwanderern aus oder mit Leuten, die gearbeitet haben aus dem Süden. Deswegen war Pisco zum Beispiel zu der Zeit eine Spirituose, die wurde mehr getrunken als Whisky in San Francisco, weil so viele Leute aus Peru und Chile kamen. So, und jetzt hat mich immer interessiert und das Geheimnis ist nie gelüftet worden. Aber ich wäre gerne einmal dieser Mann, weil es gibt das Gerücht, warum es so viele fantastische Zeitungsartikel gibt und so viele und ein Polizeigesetz zu diesem Cocktail. Dass es eine Geheimzutat in dem Cocktail gibt, die keiner kennt, weil er hat auch wirklich sich dann nach ein paar Jahren, als er sehr berühmt wurde, hat er sich eine Metalltür in den Keller gebaut und nur er durfte da rein und er hat den Cocktail angemixt und die Barkeeper haben ihn nur noch veredelt. Keiner kannte mehr das Originalrezept. Was glaubt ihr, war die Geheimzutat?
Keine Ahnung, erzähl's.
Keine Ahnung.
Kokain.
Kokain.
Und das würde ich gerne mal wissen, ob das stimmt. Also weil er hat angefangen in der Zeit, wo Kokain gerade medizinisch als Heilmittel galt,
okay.
Als Upper.
Stichwort Coca-Cola.
Und dann irgendwann 19 wurde es verboten.
Ja.
Aber er hat gesagt, der Drink läuft hier schon so ein bisschen wie Basil. Der läuft hier schon so gut, Digga. Ich baue den Keller um, ich mache die Metalltür. Ich habe hier eine Connection zu guten Kokain-Dealern. Ich gebe weiter mein Löffelchen in den Drink. Das vielleicht erklärt das auch das Polizeigesetz. Warum man nur 2 am Tag durfte, weil beim dritten wurde man wahrscheinlich nicht mehr nur gut gelaunt, sondern aggressiv.
Okay, ich trage jetzt was nach, weil ich habe zwischendurch gegoogelt. Danke Nickel.
So heißt es auch.
Danke Nickel war der letzte Besitzer,
ja,
letztendlich dieser Bar, geschlossen
mit der Prohibition, wenn der Staat Ideen hat.
Die damalige Eigentümerin vor Danke Nickel war eine Frau Sykes. So, das heißt, ursprünglich kommt er von einer Frau.
Aber ist sie related mit dem Drink oder kommt er nur von ihr? Die Bar gab es vorher, das weiß ich jetzt nicht genau.
Also er wurde 1856 von der damaligen Eigentümerin entwickelt, von dieser Frau Sykes.
Okay.
Aber es heißt wohl, dass Danke Nickel der war, der dann das Dope reingemacht hat.
Der ist für den Drink berühmt geworden.
Der ist quasi dann warte mal,
genau.
Das führt mich zu der letzten aller Fragen. In Basil Smash ist aber wirklich nur Basilikum. Ihr macht da kein Gras ran, oder?
Also ich kann dir folgende Sache sagen. Wenn die Sales am Abend, am Wochenende einbrechen, dann mache ich eine Runde an die Tische. Meistens so die Pärchen, die den Basil Smash vorsehen haben. Und dann frage ich, schmeckt Ihnen das? Dann hoffentlich sagen sie ja. Dann sage ich nur, dass sie es wissen. Basilikum ist laut Wikipedia ein starkes Aphrodisiaka.
Oha.
Dann kommen meist die Reorders. Dann also ich arbeite dann vielleicht nicht mit Kokain, aber mit Aphrodisiaka. Dann kommen die Reorders.
Okay, und dann haben wir auch dieses Geheimnis jetzt gelüftet.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
Also ich wäre gern Duncan Nickel, um mal zu checken,
Duncan Nickel.
Wie die Geheimproduktion des Pisco Punch, damit wir das große Mysterium der Barindustrie.
Ich glaube, den Namen und die Geschichte googelt jetzt jeder, der das hört. Duncan ja. Nickel. Lieber Jörg, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass wir hier sein durften in der Bar Le Lion. Mal eine etwas andere Folge, wie ich finde, mit ein paar Tonsequenzen zwischendurch.
Können wir noch mal einmal die Tonsequenz? Das Träumen, Simon. Nee, das Blaue, die blaue Taste, Achtung. Das war die Grüne. Komm, jetzt einmal die Blaue. Die Blaue. Basil Smash und andere Mysterien.
Und genau den würden wir jetzt natürlich wahnsinnig gerne nochmal probieren. Na gut, und lieber Jörg, vielen, vielen Dank. Und toll, hier gewesen sein zu dürfen. Vielen Dank.
Es war mir ein, ich könnte sagen, ein inneres Blumenpflücken, aber in diesem Fall wird es ein Basilikumpflücken für euch. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr hier wart. Und danke nochmal für die Special Sound Effects hier. Ja, danke.
Sehr gut, Simon.
Ciao.